Willkommen bei Hooked on Topic Folge 66. Bei mir sitzen Robin und Leo.
Hoi, hoi.
Hello. Robin, willst du nicht?
Ich habe kurz so
nicht getan, unsere als ob Hörer
du,
begrüßen?
Als ob du mich imitiert hättest, weil du hast gesagt, hier kommt Robin und Leo und dann habt ihr beide Hallo gesagt. Das war sehr verwirrend für mich auch. Ich dachte kurz, warte, bin ich Tom?
Sag jetzt einfach Hallo, Robin.
Hi.
So, geht doch.
Der Podcast hat noch nicht mal begonnen und ich bin schon mindblown.
Ich bin schon sauer auf Robin.
Und damit willkommen bei uns.
Ja, und damit alles wie immer.
Wir reden heute über unsere persönlichen Spielstile, was Herausforderungen in Videospielen angeht auf der einen Seite und Machtgefühl in Videospielen auf der anderen Seite. Leo, du hattest dieses Thema vorgeschlagen und Robin und ich waren sofort dabei.
Ja, ich find's eigentlich scheiße. Ich weiß nicht, warum wir es genau
haben. Naja, aber da musst du jetzt durch. Wie bist du denn darauf gekommen?
Ja, ich saß halt zu Hause und hab mir halt die Fusseln aus dem Bauchnabel gepult und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich morgen wieder zu Hooked und
Soweit erzählst du einfach Tom und meinen Lebensstandard.
Ja, aber ihr kriegt mehr Geld auf Patreon als ich.
Das ist korrekt.
Wie auch immer. Jedenfalls, nein. Was ist passiert? Ich saß zu Hause, hab mir die Fusseln aus dem Bauchnabel gepult und hab Videospiele gespielt. Und mir ist aufgefallen, dass es ich saß bei meiner 406. Stunde Total War Warhammer 2. So, ein Spiel, das ich über 406 Stunden gespielt habe. So, und das ist übrigens nicht übertrieben, das ist tatsächlich so.
Das ist viel.
Ja. Und habe festgestellt, Mann, du magst das Spiel echt gerne. Du hast es auch echt schon lange gespielt und ziemlich viel Erfahrung. Warum spielst du es eigentlich immer noch auf Easy? So, und das hat mich dazu gebracht, dass ich also hinterfragt habe, liegt es daran, dass du ein Kacknoob bist? Antwort, ja, teilweise, aber ich habe für mich, je länger ich dann drüber nachgedacht habe, wie ich an Spiele rangehe und wie ich in der Vergangenheit so ein paar große Spiele, bei denen man immer wieder sagt, oh, hier ist auch mal das Thema Schwierigkeitsgrad zum Beispiel relevant. Also, wie habe ich die wahrgenommen? Wie bin ich mit denen umgegangen? Also ja, bevor jemand das in die Kommentare schreibt, die Worte Dark Souls werden heute fallen, wenigstens von mir jetzt gerade. Und mir ist aufgefallen, dass diese Herangehensweise, diese Frage, will ich von einem Spiel gefordert werden oder will ich, dass ein Spiel mir das Fantasieausleben ermöglicht, was kein direkter Gegensatz ist. Mhm. Das kann auch einander bedingen, aber darüber reden wir ja gleich. Aber dass diese Tendenz, die man innerhalb dieses Spektrums hat, sehr viele Sachen beeinflusst, was das eigene Spielverhalten angeht. Das geht los bei solchen Sachen wie, ich komme zu einem komplett neuen Titel, welchen Schwierigkeitsgrad wähle ich? Es geht weiter mit solchen Sachen wie, spiele ich ein Spiel online? Im Multiplayer? Spiele ich es, wenn, dann kompetitiv? In welchem Modus? Ne? Welche Art von Genre und Spiel bevorzuge ich überhaupt? Gibt es gewisse Spiele, die ich von vornherein filtere oder bevorzuge und so. Und ich glaube, es sind sehr, sehr viele Sachen, wenn man so eine Tendenz hat, ob man das immer haben muss, werden wir auch vielleicht gleich erörtern. Aber wenn man so eine Tendenz hat, habe ich gemerkt, je länger ich in meiner Spiele-Vita so zurückgucke, umso mehr Einflüsse sieht man von dieser Tendenz. So geht es mir zumindest. Wir hatten uns kurz vorm Stream schon mal unterhalten, Tom, und du hattest schon mal angedeutet, dass du diese Phänomene natürlich auch kennst, aber dass bei dir zum Beispiel sehr variationsreich ist. Ne?
Genau, also ich habe jetzt nicht dieses eine Ding, dass ich sage, ich spiele jetzt alle meine Spiele auf dem Schwierigkeitsgrad oder sowas. Bei mir hängt es immer sehr von Spiel zu Spiel ab, was ich von diesem Spiel möchte. Aktuell spiele ich Link's Awakening, das Remake auf der Switch. Und da gibt es auch zwei Schwierigkeitsgrade am Anfang, den normalen und den Heldenmodus. Und im Heldenmodus droppen keine Herzen und du findest keine Herzen und die Gegner machen mehr Schaden. Das heißt,
was tun Herzen?
Dich heilen. Und das heißt, dass du zum Heilen in die Stadt musst, um dir halt Sachen zu kaufen. Oder dass du dich vorher ausrüsten musst mit Gegenständen, die dich wieder beleben, wenn du stirbst, wovon es mehrere gibt.
Ja.
Und das verändert halt das Spiel so ein bisschen, aber ich habe halt festgestellt, als ich den Modus mal ausprobiert habe, dass ich am Anfang sehr schnell gestorben bin, weil du hast halt nur 3 Herzen und nach dem ersten Dungeon dann 4, also eine ganze Zeit lang nicht so viel und hältst dann eben nur wenige Treffer aus. Und dass das nicht das war, was ich von diesem Spiel möchte. Dieses, okay, ich werde hier ständig kaputt gehauen und muss dann einfach ein paar Räume nochmal machen. Mhm. Und habe dann auf den normalen Modus weitergespielt, weil ich mir dachte, das ist erstmal eher das, was ich möchte. Und das Spiel wird dann halt auch relativ einfach, was die Kämpfe anbelangt. Die Herausforderung kommt aber von den Puzzles, von Dungeon-Design, nicht zwingend immer von den Kämpfen, auch wenn es die durchaus gibt. Also auch die herausfordernden Kämpfe, meine ich. Und da dachte ich mir halt so, ja, okay, dann spiele ich das halt auf den normalen Modus und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Und jetzt gerade, nachdem ich mit dem fertig bin, spiele ich es im Heldenmodus nochmal weiter. Ja. Weil ich mir dann denke, okay, jetzt kenne ich das Spiel auch so ein bisschen, jetzt habe ich nicht mehr diese Probleme, ich weiß, wie ich dem entgegenwirken kann und habe das so ein bisschen abgefedert.
Aber du steigerst dich schon zu dieser höheren Herausforderung hin.
Es war nicht von Anfang an dieses, okay, ich nehme jetzt...
Weil ich habe es ja zum Beispiel bei Warhammer über 400 Stunden immer noch nicht gemacht. Ich habe mich da nicht zu der höchsten Art von Herausforderung hingesteigert oder so. Während zum Beispiel du, Robin, als großer Fan von so Character-Action-Games zum Beispiel, wo es ja ganz viel um Perfektionierung von Kampfstilen geht. Ne? Wie komme ich an das S- oder Triple-S-Rating im Kampf? Wie meister ich das auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, der überhaupt geht oder so? Würde ich mal schätzen, dass du vielleicht von Anfang an dir eine größere Barriere nimmst oder so? Also ich glaube. Oder gehst du an sowas wie, was weiß ich, Devil May Cry ran und sagst, ich spiele es erstmal auf easy, um Machtgefühl zu erleben und dann erst stelle ich mich einer Herausforderung?
Nee, in dem Genre tatsächlich nicht. Also das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, kurz über lang werden wir bei der Diskussion auch wieder bei Developers Intention, also der Absicht der Entwickler irgendwie ankommen. Und ich glaube, das Character-Action-Game ist in dem Sinne besonders, dass dort die höheren und auch die höchsten Schwierigkeitsgrade oft im Kern der Intention der Entwickler liegen und nicht, wie es bei anderen Spielen oftmals ist, dass das eher die Outlier sind, sodass das so, ja, wir hauen jetzt den höchsten Schwierigkeitsgrad noch rein für die 0,5%, die einfach irgendwie masochistisch veranlagt sind. Die haben dann ja oftmals so Namen, diese höheren Schwierigkeitsgrade, während es bei sowas wie Bayonetta, Devil May Cry, Metal Gear Rising ja so ist, dass viele der Spielmechaniken oder sagen wir mal einige der Spielmechaniken erst zum Tragen kommen, wenn du auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst. Und ich glaube, das macht dieses Genre in dem Punkt ein bisschen besonders und ist dann auch der Grund, warum ich da oft so motiviert bin, genau diese Schwierigkeitsgrade dann selbst auszuprobieren und so gut wie möglich dabei zu werden. Das war jetzt bei Devil May Cry 5 leider bei mir nicht so, aber da ist das eher das Besondere, aber bei vielen anderen Spielen dieses Genres, jetzt gerade Astral Chain war es auch so, da bin ich dann total motiviert, das eben nochmal auf dem, oder in dem Falle von Astral Chain dem und sonst meistens den höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen und dann auch möglichst die S-Ranking zu bekommen, weil ich da immer das Gefühl habe, jetzt gerade spiele ich ein leicht anderes Spiel als vorher. Jetzt gerade spiele ich das so, wie wenn der Entwickler zu Hause sitzt und seine Pro-Moves abzieht, so würde der das auch spielen. Während ich im Gegensatz dazu oft das Gefühl habe, wenn ich einen höheren Schwierigkeitsgrad spiele, dass ich gerade eine schlechtere Version des eigentlich vorgesehenen Spiele spiele, weil jetzt einfach die Nummern höher sind und zwar höher als die Intention ursprünglich war.
Nier Automata ist ja ein gutes Beispiel, wo wir schon bei Platinum sind, wo der höhere Schwierigkeitsgrad ja kritisiert wurde dafür, dass eher nicht wirklich mit den Spielmechaniken
ineinander greift. Da hatte ich überhaupt gar keinen, also ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich sogar auf leicht gespielt vielleicht. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, es könnte sein. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, weil ich würde zumindest überhaupt gar keinen Grund sehen, da wirklich leidenschaftlich gegen zu argumentieren, weil bei Nier Automata halt der Schwierigkeitsgrad, finde ich, fast komplett irrelevant für den Spaß am Spiel ist, denn du lernst da eben nicht groß neue Dinge über die Spielmechaniken durch die höheren Schwierigkeitsgrade. Ich würde auch behaupten, dass du im normalen Schwierigkeitsgrad jetzt nicht groß anders spielen würdest als im einfachen. Deswegen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Vergleich an der Stelle.
Okay. Du hattest aber gerade das Wort nochmal gesagt, ne? Also ich spiele das dann nochmal für die S-Rankings und so weiter. Also auch bei dir ist eine Steigerung vorhanden, aber es ist, also so wie ich das höre, bei dir raushöre, ist das keine Steigerung von am Anfang erlebe ich Machtgefühl, später lasse ich mich fordern, sondern es ist eher, das erste ist zum Kennenlernen und grundlegenden Lernen des Spiels, also, und das zweite ist dann zum Perfektionieren.
Das ist in dem Genre halt oft dem geschuldet, dass die höheren Schwierigkeitsgrade, wo es so richtig losgeht, erst freigeschaltet werden müssen, was in sich ein Kritikpunkt ist, finde ich. Aber ja, da hier ist es tatsächlich so, also dieses Machtgefühl enttäuscht mich da. Das will ich da nicht haben. Das war tatsächlich einer meiner Kritikpunkte bei Astral Chain. Da bin ich im ersten Durchgang kein einziges Mal gestorben oder einmal oder so, weil durch Unachtsamkeit, aber ich glaube gar nicht. Und habe dann mich halt sehr mächtig gefühlt. Aber das ist nicht das, was ich will, wenn ich diese Spiele spiele, sondern was. Also ich will mich mächtig fühlen, aber ich fühle mich nicht mächtig, indem ich alle wegklatsche, indem ich die gleichen 4 Kombos machen kann, sondern ich fühle mich dann nur mächtig, wenn ich alle Tools benutzen muss, die ich habe und so eine große Herausforderung meistere.
Ist das Machtgefühl dann eher aus deinem eigenen Skill heraus? Sozusagen. Das ist korrekt. Guck mal, ich hab das gelernt und ich kann das Spiel jetzt abziehen und jonglieren.
Genau,
und
es ist halt dieser Gegensatz zu den anderen Schwierigkeitsgraden, wo der oft zu Frustration führt, also wo dann mein Machtgefühl natürlich gesenkt wird, indem einfach alles schwieriger ist und länger dauert, aber das führt dann oft nicht dazu, dass ich sage, ja, I did it, ich habe den jetzt trotzdem besiegt, ich bin der Beste, sondern ich denke mir dann, endlich ist der Tod, ich hasse mein Leben. Ja,
Bullet-Sponge-Gegner und sowas sind ein Beispiel dafür, wie man Schwierigkeitsgrad eher nicht macht, weil das fühlt sich halt nicht gut an, in dem Fall.
Dieses endlich ist er tot, ich hasse mein Leben-Ding, ist witzigerweise, dazu können wir später noch kommen, das ist witzigerweise das, was bei mir immer bei From Software tatsächlich auch ein bisschen mitschwingt. Aber ich habe schon gemerkt, Character-Action-Games war jetzt vielleicht nicht das Beste, wonach ich zuerst hätte fragen sollen, weil es so ein bisschen eine Sonderrolle einnehmen. Ein bisschen Outlier, wie ist es denn bei dir sonst? Wie ist es denn bei anderen Genres und so?
Ich glaube, mir ist immer, also ich bin jemand, der oft gerne auch gegen die Intention der Entwickler argumentiert und dass die eher unwichtig ist, aber bei mir persönlich, ganz subjektiv, ist es so, dass ich mir immer Mühe gebe, genau nach der Intention zu spielen. Das heißt, wenn ich dann Halo anwerfe, dann spiele ich das nicht auf normal, sondern auf heroisch, weil ich da weiß, heroisch ist der intendierte Videospiel-Schwierigkeitsgrad, der Schwierigkeitsgrad, den die Entwickler vorgesehen haben, genau, und da steht da. Ich glaube, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber das
stand auf jeden Fall
mal. Also ist auch immer noch so, dass Heroic halt der Schwierigkeitsgrad ist.
Der wohl nicht standardmäßig ausgewählt ist.
Der ist nicht standardmäßig ausgewählt, genau. Der heißt ja auch nicht normal. Richtig. Weil eben gesagt wird, okay, so würden wir gerne, dass Leute spielen, aber das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Du musst unterschiedliche Waffen benutzen gegen Schilder und gegen das Fleisch der Gegner, wie ich das sagen soll.
Es führt an der Stelle zu weit, aber ich würde die Diskussion unheimlich interessant finden, ob das gutes Design ist an der Stelle.
Was meinst du?
Naja, heroisch als vorhergesehen, anstatt normal sozusagen. Also anstatt, dass man das, was jetzt heroisch ist, zu normal macht und dann
drüber und drunter. Das wird ja wahrscheinlich ein Playtesting-Ergebnis gewesen.
Ja, genau. Da haben sie schon öfter mal drüber geredet. Ich habe leider die genaue Argumentation nicht mehr im Kopf. Aber ich habe halt im Kopf, dass die einfach für sich sehen mussten, dass ihre Intention für das Spiel nicht dem entsprach, was den meisten Leuten Spaß machen würde.
Na und? Fuck die meisten Leute.
Ja, aber genau. Aber das finde ich halt so ein interessanter Aspekt, weil deswegen sagte ich, diese Diskussion führt, glaube ich, sehr da rein, dass halt da die Entwickler selbst gesagt haben, okay, wenn wir das als normal bezeichnen und die meisten Leute oder ein Großteil das als auf normal starten, dann werden ganz viele von denen keinen Spaß an diesem Spiel haben, weil wir die dazu zwingen würden, das Spiel auf eine Art zu spielen, wie die es nicht wollen würden. Deswegen machen wir lieber normal, wo jeder so spielen kann, wie er will, und schreiben dann bei heroisch dabei, so das wäre die intendierte
Art und Weise. Psychologisches, wobei man beim ersten Halo natürlich auch noch sagen muss, dass diese Art Shooter ja auch noch kein Standard war auf dem
Konsole.
Miyazaki wäre heute arbeitslos, wenn er so rangegangen wäre. Arbeitslos, wäre obdachlos.
Das ist die Frage, ob das wirklich so wäre oder ob die Spiele einfach von mehr Leuten gespielt werden.
Ja, ich glaube, die Spiele, genau, dann hätten sie einfach
mehr Leute hätten gespielt und dann gesagt, ja, Standardzeug, bla. Weil der hohe Schwierigkeitsgrad und das Ganze, aber das führt an der Stelle
zu etwas anderes. Ja, du siehst wozu Halo geführt hat und dem hat er jetzt auch nicht geschadet.
Ja, das ist an der Stelle ein bisschen anderes Spiel. Halo, aber
das Dark Souls, der Ego-Shooter.
Danke. aber ob Dark Souls, also Demon's Souls, jemals einen Kultstatus erreicht hätte, wenn es nicht, weil was war das Erste und das Einzige, was du am Anfang gehört hast?
Es ist bockhart.
Da hast du auch recht, ja. Und das kann man nicht. Aber das ist, also du versuchst der Intention des Spiels und des Entwicklers gerecht zu werden. Und das bedeutet, wenn das Spiel bockschwer ist, dann willst du es auch bockschwer erleben.
Ja, wenn der Entwickler sagt, so, ich will eine Machtfantasie erzeugen, du sollst dich super geil fühlen, dann sage ich das, okay, dann will ich das an dieser Stelle. Und wenn er sagt, nee, du sollst dich eher herausgefordert fühlen und dich das erkämpfen, dann versuche ich das auch zu machen. Es heißt aber nicht, dass ich dem dann gezwungen folgen muss. Ne? Also bei Onimusha 2 erinnere ich mich dran, haben wir irgendwann, als wir es gespielt haben, gesagt, das ist einfach Blödsinn. Ja. Das war halt too much. aber das ist dann schon so ein Sprung über den eigenen Schatten. Also ich persönlich habe da jetzt keine inhärente Lieblingsherangehensweise. Ich sage, es muss Machtfantasie sein oder es muss die Herausforderung sein. Ich glaube, es gibt für beides absolut die Momente und die Genres und ich genieße eigentlich sehr, da hin und her zu wechseln.
Ich finde das sowieso interessant. Bei mir war es früher wirklich dieses Ding, ich habe Spiele nicht auf einfach gespielt. Das fand ich.
Aus Ehrgeiz raus?
Naja, auch so aus, weiß nicht, Scham oder so. Also das war so, es war ein Versagen, etwas auf einfach zu spielen. Und heute hat sich das bei mir komplett gewandelt, weil ich mir denke, nee, wenn ich keinen Spaß dran habe an einem Spiel, wie es auf dem normalen, in Anführungszeichen, Schwierigkeitsgrad sich spielt, dann stelle ich es halt eins runter. Und da habe ich dann vielleicht mehr Spaß dran. Und bei Halo war es zum Beispiel so, das hätte ich nie auf Heroic gespielt, weil für mich war zu dem Zeitpunkt Konsolenshooter, also obwohl ich es deutlich später nachgeholt habe, war für mich zu dem Zeitpunkt Konsolenshooter immer noch was recht Neues. Mhm. Also diese Steuerung und damit klarzukommen. Und das fand ich schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad herausfordernd, wo ich auch schon ein paar Mal gestorben bin in dem Spiel und mir dachte, okay, nee, schwerer muss das wirklich nicht sein für mich. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? Deswegen gibt es ja Schwierigkeitsgradoptionen, weil diese dieses Level, auf dem sich die Leute befinden, halt schwankt. Und ja, genau. heute kann ich die Spiele auf Heroic spielen.
Ja. Das ist, erinnert mich gerade an dieses Zitat von Onkel Iroh. Stolz ist nicht das Gegenteil von Scham, sondern seine Quelle.
So.
Und das ist insofern, wenn ich dich frage, ob das aus Ehrgeiz heraus passiert und du sagst, nee, vielleicht eher aus Scham, dann ist das ist interessant, weil an dieser Stelle ist auch wieder ein Spektrum von Gefühlen, das, was man da gegenüberbringt. Wir merken schon, wir reden über verschiedene Genres sehr unterschiedlich, was das angeht. Ich würde schätzen, also ich meine, es gibt ganz offensichtliche Unterschiede. Es gibt zum Beispiel, sind einfach nicht alle Spiele überhaupt für Machtgefühl gebaut oder geeignet.
Zum Beispiel
Adventures.
Die auch manchmal Schwierigkeitsgrad haben.
Wie ich kürzlich bei Loom gesehen habe, Loom hat zum Beispiel Schwierigkeitsgrad. Ja. So. Und auch wenn ich das, es ist eine coole Sache, wenn man das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielt, weil es tatsächlich fordernd ist, aber es ist nicht wirklich Machtgefühl. Das ist ja nicht jetzt wirklich so, okay, plötzlich wird es ein Ego-Shooter und du kriegst. Aber wir reden hier größtenteils natürlich von Spielen, die im weitesten Sinne irgendwie Action sind oder Action beinhalten. Ein Genre, das bei mir ich hatte gerade Total War Warhammer 2 genannt, aber ein Genre, was bei mir schon davor immer wieder dieses Phänomen erzeugt hat, war halt klassische Echtzeitstrategie, also wirklich so Command & Conquer,
das Warcraft, bei mir auch so.
Sowas. Und da bin ich, habe ich auch schon mal geäußert, manche Leute werden es vielleicht wissen, bin ich so ein klassischer Comstomp-Spieler. Einfach so, ich hau mir eine KI rein, die nicht auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad ist und dann mache ich die einfach mal rund und da freue mich am Spektakel. Guck mal, die Einheiten und die Effekte und das ist alles ganz nett. Ich meine, von der Herausforderung her ist es ungefähr so schwer wie ein Bildschirmschoner, aber es macht Spaß.
Aber da kann ich es voll nachvollziehen, weil bei Strategiespielen, gerade wenn ich sie heute spiele, ist es auch bei mir so, ja, normaler Schwierigkeitsgrad oder eins drunter in der Regel. Und was ich faszinierend fand, StarCraft ist ja bekannt für den Hardcore-Multiplayer. Und den habe ich die meiste Zeit ignoriert, weil Multiplayer in Strategiespielen stresst mich total. Und wir haben ja neulich mal ein Format darüber gemacht, wo wir beide sehr gestresst waren im Kampf gegeneinander.
Hast du sogar Tom gesagt, er soll ficken?
Habe ich gesagt.
Hat vielleicht was mit dem Video zu tun, wo wir in Warcraft 3 gegeneinander gespielt haben.
Da einfach darauf die Aufmerksamkeit zu lenken.
in StarCraft, also Online-Strategiespiel würde ich heute, glaube ich, gar nicht mehr machen, weil das ist so, ich kriege schon Stress beim Gedanken.
Das ist halt das, was mich gerade so wütend macht, weil ich wollte gerade, als du darauf antwortest, sagen, ja, ich habe das immer ganz gern gespielt online und so und bis auch heute noch gern.
Bis dieses Jahr.
Und dann, ja, bis dieses Jahr.
Nein, und der Story-Modus von StarCraft 2 ist relativ einfach. Und in Legacy of the Void sind sie sogar so weit gegangen, den noch mal leichter zu machen, als er vorher war, hatte ich zumindest das Gefühl. Und dir aber dafür so mächtige Einheiten zu geben, die es im Multiplayer einfach nicht gibt.
Das ist cool,
die halt game-breaking sind im Wesentlichen. Aber die fühlen sich so toll an zu benutzen. Und das finde ich eine super Herangehensweise, da zu sagen, ja, Multiplayer und Singleplayer existieren so ein bisschen separat. Und im Singleplayer ist nicht die Herausforderung das Ding. Du kannst das zwar auch auf schwer spielen und dann hast du sicherlich die Herausforderung. Aber ich war total happy damit, wie spratzig sich das gespielt hat als Strategietitel.
Ja, der Strategiegenre ist manchmal gut dafür. In Empire at War gab es ein Level auf Seiten des Imperiums, wo du einen Supersternzerstörer hattest. Oh. Ein Supersternzerstörer ist nicht etwa doppelt so lang wie ein normaler, sondern ungefähr 150 Mal so lang. Also der war so groß, nur seine vorderste Spitze ragte so in die Map rein und war ein riesiger Teil des Hintergrundlevels. Und dann hatte der so eine Uber-Kanone, die du benutzen konntest. Das kann manchmal sehr, sehr geil sein. Es gibt manchmal diese, das ist dann immer schwierig. Nicht jeder Entwickler kann das in jedem Spiel und in jedem Genre leisten, für einen Singleplayer nochmal eine separate Fantasie und Sache für die Spieler zu liefern. Manchmal geht's aber. Ein klassisches Beispiel aus Kampfspielen wären jetzt zum Beispiel, wenn im Singleplayer ein Bosscharakter spielbar ist, der aus kompetitiven Gründen im Multiplayer dann nicht vertreten ist, weil obviously, er hat irgendwie einen unblockbaren Kamehameha-Riesenstrahl, der einfach alles wegmoschen würde. Und die Evo würde nur daraus bestehen, wer drückt den Knopf dafür als erstes. Das würde keinen großen Sinn ergeben. Aber Kampfspiele und wir sind ein interessantes Thema, weil du hattest gerade Online-Multiplayer angesprochen. Ich wollte euch mal fragen, wir sind aus verschiedenen Gründen viel Spieler. Wir spielen sehr viele verschiedene Genres, sehr viele Spiele und so weiter und so fort. Gibt es...
Das wollen wir auch nicht analysieren, wieso. Das wäre nur tragisch, glaube ich.
Es liegt daran, dass wir...
Wir sollen das nicht analysieren. Ich will darüber jetzt nicht reden.
Also bei Robin liegt es daran.
In Warcraft 3.
Das ist eine Level. Geht zur Arbeit. Nein, jedenfalls. was ich sagen wollte, gibt es bei euch trotz all dieses Wandels, der notwendigerweise ist, aller Spiele, die euch, was wäre das Spiel, von dem ihr sagen würdet, ihr habt es am längsten kompetitiv in irgendeiner Weise online multiplayer-mäßig gespielt?
Counter-Strike? Ja.
Cool.
Ich habe im Clan gespielt und in Turnieren und hast ja nicht gesehen.
Das ist dann aber auch schon lange her, ne?
Das war jetzt, also da war ich halt immer, wenn ich Mädchen, weil da war ich halt noch nicht im Stimmbüro.
Ja.
War ich halt noch nicht im Stimmbüro oder
cool. Und
dann kurz danach, also das war, ich würde sagen, wann kam denn Source raus? 2004
oder so. Muss ja zu so Half-Life 2 gewesen sein.
Stimmt, aber war das vor 2 oder nach 2 oder zu 2?
Relativ parallel.
Weil ich glaube, zu Half-Life 2 kam erstmal nur ein Team Deathmatch und ich glaube, Source kam dann danach.
Kann sein.
Also ich müsste halt so irgendwas zwischen.
Also vor 15 Jahren
so. Ich glaube, ich habe so gespielt, als ich 13 bis 15, 16 war ungefähr. Da halt sehr, sehr aktiv. Und das fand ich halt, also das war halt großartig, aber das war so die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich das hatte. Wo ich irgendwie so auch kompetitiv dabei war und so gut war, dass ich da eben dieses Machtgefühl auch hatte durch die Mehrspielerspiele. Ich glaube, das einzige Mehrspielerspiel, was das für mich nochmal replizieren konnte, nicht das einzige, aber in dem Genre das einzige, ist eigentlich Titanfall 2 gewesen. Weil das habe ich auch so 20, 30 Stunden online gespielt. Und das hat auch Klick gemacht, sodass ich da mich sehr, 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 sehr mächtig und kompetitiv gefühlt habe. Weil da finde ich halt, wenn du in Mehrspielerspielen so diese Machtfantasie komplett dir fehlt und du nur auf den Sack bekommst, dann da greift das für mich gar nicht, dieser Herausforderungsaspekt. Und da muss ich irgendwie gut drin sein, zumindest so eine Baseline.
Eigentlich ist das ja der Anfang von jedem Online-Multiplayer-Spiel, oder? Dass man erstmal aufs Maul bekommt. Also ich kann mich nicht an viele Spiele erinnern, die ich wirklich lange online gespielt habe. Eins ist Street Fighter 4, wo ich online aber auch am Anfang nur aufs Maul bekommen habe. Und dann nach und nach erstmal lernen musste, Gegner zu lesen, so mehr oder weniger, weil du halt Muster erkennst. Und dann habe ich halt mit einem Charakter gespielt, die sehr gut war gegen Ryo und Ken, die halt zu 80% gespielt waren, wurden. Also so ein bisschen Konter-Charakter benutzt, der dann auch noch so selten von anderen benutzt wurde, dass die meisten Leute so dachten, als sie der online begegnet sind, hä, was macht die denn? Und das hat dann auch zu einem Machtgefühl geführt, weil Rose ein Charakter ist, die, wenn du sie richtig spielst, halt wirklich, also sie ist eine Wahrsagerin und dann, wenn du sie richtig spielst, wirkt es auch so, als ob du die Moves der Gegner vorhersiehst. Und das ist halt super, wenn du so einen Ryo oder so vor dir hast, der so gar nicht damit klarkommt gerade. Aber abgesehen davon fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein. Ich habe Warcraft 3 mal so ein ganz bisschen gespielt.
Oh ja. Alter.
Aber da halt auch sehr schnell gemerkt, Leben. Dieses Da finde ich auch so krass, weißt du, bei einem deswegen mag ich vielleicht Kampfspiele online ganz gern, weil da habe ich ehrlich gesagt wenig Probleme. Das ist immer nur meine Schuld, wenn ich verloren habe. Und es dauert nur 5 Minuten. Und bei einem Strategiespiel bist du ja teilweise 20, 25 Minuten oder so dabei und da dann zu verlieren, fühlt sich ja nochmal so viel schlechter an.
Also da war es, glaube ich, was Besonderes bei Warcraft 3, weil da war ich halt, also da bist du ja kontinuierlich dann auch in Laddern aufgestiegen und hast ja bisher nie wirklich besser geworden als deine Gegner.
Du bist in Laddern aufgestiegen, ich persönlich wäre...
Ich bin auch in keinen
also, Leddern aufgestiegen. Ich weiß auch nicht, ob es von Anfang an überhaupt gab, dieses Leddersystem bei Warcraft 3, aber
auf jeden Fall diese Level.
Ja, ne? Und du bist halt kontinuierlich Leuten begegnet, die so gut waren wie du. Also du hast ja niemals dieses Machtgefühl bekommen. Und da hat das voll bei mir funktioniert, einfach weil ich dieses Spiel so vergöttert habe und so viel gespielt habe. Ich habe dann halt jeden Tag 3 Stunden Online-Matches gespielt und danach noch 3 Stunden Tower Defense. So, das war quasi das, was ich bei Warcraft 3 gemacht habe. Deswegen, das war da was Besonderes, aber so bei Counter-Strike, da weiß ich noch, da war ich einfach echt ziemlich gut drin und hab mir da halt viel, vielleicht habe ich mir da auch viel Selbstwertgefühl draus geholt, kann ich mir gut vorstellen, weiß ich jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz. Und jetzt bei Titanfall 2 war es halt einfach so ein bisschen, es war so fast schon nostalgisch, weil mich so an die Zeit erinnerte, wo ich halt so diese Online-Shooter.
Man müsste Character-Action-Games online spielen können.
Wirklich, das wäre für, also ich hätte auch Angst vor dem Netcode, weil holy shit müsste der reinhauen. Ja. Und wenn ich mir so, und das kommt dann auch von japanischen Entwicklern, und dann gucke ich mir so die Souls-Online-Modi an, die ich immer doof finde, weil ich es für mich immer so anfühle, als ob das alles eine Sekunde später erst connectet, als ich selbst schlage. Und dann denke ich mir wieder, vielleicht doch nicht so eine gute
Idee. Wenn du so in einen Backstep reinslidest.
Ja, genau. Gehen,
das ist immer gut. Das ist, aber das ist sehr interessant, was ihr alles erzählt hier, weil zum Beispiel du hast gerade bei Counter-Strike hast du gesagt, du bist sehr gut gewesen.
Ja.
Bei Warcraft warst du immer mehr so auf dem Level der Gegner, ne? Also es war so...
Das liegt aber inhärent am Spiel. Ja. Weil in Counter-Strike hast du dir halt selbst die Server rausgesucht. Du hast kein Quick-Match oder so. Du hast selbst gegen Clans gespielt. Deswegen konntest du in irgendeiner Weise selbst quasi managen, gegen wen du da jetzt gerade spielst. Und wenn du wenn du wolltest, könntest du halt gegen die Leute spielen, die du fertig machen kannst. Und in Warcraft 3 war das halt nicht möglich, weil du kannst zwar nach eigenen Spielen suchen, das war aber nicht so wirklich, also nicht so wirklich inhärent in dem Spiel eingebaut, sondern grundsätzlich war es so, du hast dieses Quick-Match benutzt und das hat dir halt automatisch die Leute zugewiesen, die dir auch aufs Maul hauen können.
Ja.
Deswegen war das ein bisschen darin begründet.
Das Interessante ist, also für mich, ich nehme an, Tom kann das nachvollziehen, aber du wahrscheinlich auch halt aus anderen Genres. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Mortal Kombat hat gerade einen aktuellen Teil, der recht erfolgreich ist. Und der heißt Mortal Kombat 2.
Hey.
Mortal Kombat II. Und es ist das erste Kampfspiel, was ich wirklich mit Regelmäßigkeit und mit Üben und so weiter und so fort auch online spiele.
Oh, das erste?
Das erste, was ich wirklich überhaupt jemals in irgendeiner größeren Kapazität online gespielt habe. Dafür aber auch mit Gewalt. Ich bin zwar über 160 Stunden, nicht online, sondern insgesamt, aber davon ist ein beträchtlicher Teil mittlerweile online. Mehrere hundert Matches sind durch. Und das Interessante hier ist, in diesem Modus merke ich, dass ich, dass dieses Schema von Machtgefühl versus Herausforderung, die mir geboten wird, dass ich das an der Stelle ganz anders wahrnehme als im Singleplayer. Im Singleplayer will ich jemanden stompen, also einen Computer oder so. Und da will ich, ihr dummen KIs, die dazu programmiert sind, mich gut fühlen zu lassen, nehmt meine göttergleiche Gewalt und so weiter und so fort. Aber im Kampfspiel macht das keinen Spaß. Also mir nicht. Ich spiele Mortal Kombat. Wenn ich absolut keine Chance sehe oder sowas, macht es auch keinen Spaß. Okay, klar. Da versuche ich dann dran zu wachsen, versuche zu gucken, warum hat das jetzt nicht geklappt. Okay, fein. Kann konstruktiv sein. Aber wenn jemand weit unter meinem Niveau spielt, das macht keine Laune. Das ist einfach, da ist gar nichts. So, warum spiele ich gegen den anstatt gegen die KI? So, das ergibt keinen Sinn. Ich hoffe dann, für denjenigen ist das irgendwie bereichernd, dass er daraus vielleicht was lernt oder so. Aber die besten Matches, die ich da überhaupt jemals hatte, das war, je näher der Gegner an meinem Niveau war. Wenn du jemanden findest, der nahezu auf deinem Niveau ist und die Matches sind knapp und gehen hin und her, er ein Match, ich ein Match, er ein Set, ich ein Set, oder sie, wie auch immer, das ist unheimlich geil. Und da sind mir Sachen hängen geblieben. Und das ist dann auch, wo ich mir ein Replay speichere und es mir hinterher nochmal angucke und denke, oh geil, hier verschiebt sich die Dynamik, hier war ein guter Read, hier hat er mich total ausgehebelt und sowas. Das ist super gut.
Und ganz kurze Frage, die ich da einwerfen möchte. Ist es denn so,
was ist Mortal Kombat?
Hast du das Gefühl kontinuierlich oder kommst du bei Mortal Kombat dann auch irgendwie an einem Punkt irgendwann, wo du so weit oben im Skill-Rating bist, dass es einfach, dass du dann nur noch verlierst oder hält sich das die Waage?
Würde ich
sagen. Weil das kann ja oft sein, dass du quasi an die Decke deiner Skill-Ceilings ankommst, das hatte ich halt schon oft, und dann halt der Punkt ist, wo du sagst, okay, jetzt ist dieser Multiplayer für mich tot.
Ja, also würde ich noch mehr kompetitiven Multiplayer spielen. Mortal Kombat hat halt einen Ranked und einen Casual-Modus und so weiter und so fort, und ich spiele Casual. Casual ist halt Roulette. Du kannst an gute Gegner kommen oder an schlechte. Ich spiele es auch kompetitiv und da merkt man eine kontinuierliche Steigerung tatsächlich, ne, je nachdem, in welchem Rank man angekommen ist. Aber den habe ich tatsächlich nie so hoch gespielt, dass ich an meine Ceiling gekommen wäre. Ich habe so hoch gespielt, dass die meisten Leute, auf die ich getroffen bin, gute Herausforderungen waren. Man verliert ein paar, man gewinnt ein paar, alles in Ordnung. Ich nehme an, wenn ich noch höher gespielt hätte, also ich gucke mir Gameplay aus den höheren Ranks an, ne, wenn Leute es veröffentlichen. Hier, ich war auf Rang XY und hier kam ein cooles Match zustande. Und ich gucke mir das an und denke mir, Jesus Christ, ich werde schon gestresst, wenn ich mir nur angucke, was da passiert, wenn ich mir vorstelle, dass ich in dem Gameplay drin wäre. Dann, oh mein Gott.
Einfach überfordert.
Und da passieren dann halt auch Sachen, Kampfspieler haben entgegen dem, was manche Leute vielleicht denken über das Genre, haben sie teilweise sehr viele Nuancen, wo er dann so denkt, oh, hier war eine Frame-Trap oder meine Güte, hier ist gerade das Element, was just gebufft wurde und bla bla bla. Also da gibt's unheimlich viele Aspekte, wo man erstmal davor sitzt und völlig überfordert ist. Und da bin ich mir sicher, ich müsste noch wesentlich mehr Zeit investieren in Mortal Kombat, um überhaupt so ein Niveau zu erreichen. Also da ist auch freiwillig sage ich, da will ich nicht hin. Ich spiele das so weit, wie ich spiele, und so funktioniert es für mich bislang sehr, sehr gut. Aber es ist trotzdem interessant, weil wenn ich weiß nicht, ich spiele sowas wie, nehmen wir mal sowas wie God of War. God of War ist ein Actionspiel, was ein interessantes Kampfsystem hatte, was ein paar Nuancen erlaubte und so weiter und so fort. Und ich habe es habe ich es leicht gespielt oder normal? Ich weiß gar nicht mehr. Also auf einem der leichteren Schwierigkeitsgrade. Mhm. So. Und ich habe gemerkt, das Kampfsystem fühlt sich physisch an. Nicht jeder mag es, muss man auch sagen. Ich glaube, du warst nicht so ein Fan, Robin.
Ja, über die Zeit wurde ich ein bisschen positiver dem gegenüber eingestellt. Ja. Aber als ich dann selbst durchgespielt habe, fand ich es halt okay.
Ja, es ist okay. Aber es gibt eine Möglichkeit und so. Und da hatte ich die ganze Zeit die irgendwie, ich fand es fordernd. Ich bin ein paar Mal gestorben und so weiter und so fort. Aber es war jetzt nicht beinhart. Es war jetzt nicht, oh, God of War, ich muss mich durchbeißen. Sondern es war, oh ja, jetzt bin ich gestorben. Vielleicht muss ich jetzt doch langsam mal wieder aufwachen. Mhm. So in die Richtung. Es war eher ein Weckruf. So. Und trotzdem dachte ich mir die ganze Zeit, irgendwie wäre das noch geiler, wenn ich mit meiner Axt einfach zuhauen würde und alles zerspratzt. So, und dieses Gefühl, das ist so.
Im Kern hast du gesagt, irgendwie wäre es cooler, wenn God of War Earth Defense Force wäre, was halt ein Argument ist, wo ich im Kern
Earth Defense allen Force so dringend mal spielen. Nee.
Earth Defense Force ist ja Machtgefühl des Spiels, so ein bisschen.
Einfach nur,
aber genau. Hat teilweise auch Schwierigkeitsgrad.
Es hat, genau, du gehst da halt hoch, aber normalerweise gehst du dann hoch mit den Waffen, die du sammelst. Ja, das heißt, irgendwann bekommst du immer die besseren Atom-Nuklearkanonen, das heißt, dann gehst du in den höheren Schwierigkeitsgrad rein. Beziehungsweise, ich sage du, also diese 0,5% der Leute, die nachdem sie 60 Stunden lang 100 Missionen gespielt haben, nochmal alle 100 Stunden normal spielen wollen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, was kein normaler Mensch macht. Ich wollte kurz bei God of War bleiben, weil das ist ein super, super Beispiel, auch für mich. Habe ich auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und das ist ja auch fast sowas ähnliches wie ein Character-Action-Game, aber nicht so wirklich, aber es ist schon...
Es hat Aspekte.
Ja, es ist in der Nähe liegt es davon. Und hat dann aber für mich eben gar nicht geschafft, das Gleiche auszulösen irgendwie in meinem Gefühl, und das wurde so perfekt verbildlicht bei diesen optionalen Bossen, den Valkyren. Weiß nicht, ob ihr gegen die gekämpft habt, das ist so eine Art Collectible.
Die Community hat mich im Stream zu einer gelockt.
Ah, okay. Ja, ich hab die halt alle gemacht und dann schaltest du so ohne... So,
geh mal da lang und dann.
Das ist sehr schön. Also ich habe den alle gemacht und dann auch bis zur letzten, und die letzte ist dann halt besonders schwer und quasi so ein Remix aller, die vorher kommen, benutzt du alle Angriffe.
Ist das dann so eine klassische Opernvalküre, so eine fette mit einem Hörnerhelm?
Die sehen alle relativ ähnlich aus, leider. Nicht das, was du sagst. Das, was du sagst, wäre objektiv cooler gewesen, ja. Nee, die sehen alle ungefähr gleich aus. Und diese letzte, die ist halt, wenn ich mich recht erinnere, so die schwerste Herausforderung im Spiel. So, ne?
Schwerste, also da, doch. Ja, okay. Wie auch mal.
Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Da musst du halt wirklich auch eine Weile dann die ganzen optionalen Sachen machen und bla bla bla. Und das habe ich dann probiert und hing da irgendwie 2 Stunden oder eine Stunde oder so. Und dann habe ich halt tatsächlich auch den Schwierigkeitsgrad einfach auf einfach gestellt und dann dieses Ding gemacht, weil ich wollte dann einfach sagen, ich wollte das halt dann, das war das Letzte, was ich machen musste, um quasi alles gemacht zu haben, die Trophy zu bekommen und das Ding dann wegzulegen. Da hat das Spiel einfach bei mir nicht den Willen ausgelöst, quasi mein Machtgefühl durch Herausforderung aufzubauen. Also habe ich dann auch kein Problem, die halt einfach wegzuklatschen dann tatsächlich.
Das ist eine Tendenz, die ich bei uns dreien rauszuhören glaube. Ob man gewillt ist, sich der Herausforderung zu stellen, hängt ganz viel davon ab, ob das Spiel es schafft, den eigenen Ehrgeiz zu triggern irgendwie und so ein bisschen rauszulocken.
Genau, hat ja auch damit zu tun, wie fair sich was anfühlt und wie gut es sich anfühlt, wenn man es dann beherrscht, weil bei God of War hatte ich das auch überhaupt nicht. Da bin ich ja auch im Endgame angekommen und habe dann noch ein bisschen was versucht, von den Herausforderungen zu machen und den Valkyren und so, und habe irgendwann gemerkt, nee, es macht mir überhaupt keinen Spaß. Mhm. Also ich habe es auch nicht auf einfach gestellt, weil ich ja sowieso nicht diesen Drang habe, immer Spiele zu komplettieren. Also ich kann dann auch sagen, nee, okay, ich habe jetzt die Story gesehen, reicht mir. Und da bin ich dann einfach raus, weil mir hat das Kampfsystem Spaß gemacht von God of War, aber nicht so viel, dass ich jetzt dachte, okay, ich muss das jetzt beherrschen oder sowas. Und da kann man, finde ich, den Bogen schlagen zu den Souls-Spielen, den wir am Anfang schon angedeutet haben, weil da hat es dann funktioniert, aber es hat ja bei mir auch ewig gedauert, bis ich überhaupt mal dahin gekommen bin, ja, weil wir erinnern uns, wir haben ein ganzes Let's Play gemacht, in dem ich dieses Spiel gehasst habe, weil das lange Zeit halt wirklich
einfach... Ein halbes Let's Play
haben wir gemacht. Ein halbes, stimmt.
Oder eigentlich war es nur bis zu den Gargoyles, oder?
Also, nee. Das war nicht in den Cut.
Bis nach Ornstein und Smaug.
Ja, das war echt lang.
Genau, also wir waren wirklich schon relativ weit in dem Spiel bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann plötzlich mal privat offscreen bei mir geklickt hat, was ja auch nur daran lag.
War das nicht mit meinem Ausstieg? War das nicht die gleiche Folge sozusagen? Ich war raus und du hattest in der Zwischenzeit Dark Souls privat durchgespielt?
Genau, das war genau in diesem Zeitraum.
Dann war das Lost Isolith, da wart ihr gerade.
Da waren wir.
Okay.
Aber da waren zum Beispiel halt Ornstein und Smaug schon tot.
Ach so.
Was ich ja auch nicht selbst gemacht habe, da war ja dann jemand dabei.
Oh ja, ich erinnere mich dunkel, ja, stimmt.
Und als es mal gut lief, habe ich ja einmal alle Essos Flask aus Versehen genommen.
Das weiß ich noch.
Ja, das weiß ich noch.
Das war lustig.
Ich ja einfach nicht wusste, dass das geht. aber da war aber ja auch, es hat ja dann nur geklickt, weil ich das Spiel aus irgendeiner Laune heraus nochmal von vorn angefangen habe und den persönlichen Progress gemerkt habe, ja, den ich halt vorher nie gemerkt habe, weil wir sind ja immer voran, wir haben immer irgendwie 2 Wochen Pause gemacht und so, es hat sich also immer schwer angefühlt und zwar auf eine Art und Weise, die sich unfair anfühlte. Und dann, als ich zurück bin und wieder in der Undead-Burg war und halt das alles schon kannte, was da kam und mich da durchgeschnetzelt habe und plötzlich ein Machtgefühl da war, was ja Dark Souls durchaus bietet, wenn man die Sachen lernt, da hat es dann geklickt. Da wusste ich dann, ah, okay, das ist der Rhythmus dieses Spiels, den ich vorher einfach nie hatte. Und jetzt habe ich ihn. Und dann habe ich es besiegt, das Spiel. Und dann hat es sich gut angefühlt und dann habe ich alle anderen Spiele dieser Spiele.
Dann war es unsere Schuld, weil wir es falsch gespielt haben im Wesentlichen. Weil man kann Dark Souls ja so nicht lernen, wie, also
das Pausen dazwischen. Das Let's Play-Format war auf jeden Fall nicht hilfreich, dieses Spiel zu lernen. Zumindest so, wie wir es gemacht haben. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir nehmen uns 2 Wochen und spielen das in der Zeit durch, dann, glaube ich, hätte es geklappt, weil dann dieser Progress merkbar gewesen wäre, aber mit den Pausen halt nicht.
Aber auf deiner Seite, dein Bruder Tom hat es ja auch irgendwie in Press the Casual.
Wir haben es aber halt dedizierter gespielt, ne? Also jeden Freitag quasi für 5 Stunden oder so und da reicht die Zeit dann. Weil das war ja faszinierend zu sehen, wie er wirklich kontinuierlich besser wurde.
Und
so,
ich meine, der Unterschied ist vielleicht auch ein bisschen, dass dein Bruder den Willen hatte. Ich hatte ja auch den Willen
nicht so richtig. Das stimmt, genau. Ja, mein Bruder musste es auch erst ein bisschen entwickeln, aber er hat es dann recht schnell entwickelt. Bei dir nicht. Du hattest diesen Willen aktiv abgestoßen.
Ja. Ja, und Robin, ich glaube, du magst Souls-Spiele auch.
Gewagter
Aussage. Ich weiß jetzt nicht, also jetzt fühle ich mich
called out.
Exposed. Das wollte ich immer geheim halten. Haben Leute das mitbekommen?
Der Souls-Spiele.
Hat es bei dir auf Anhieb geklickt? War das so eine Sache, hast es angefangen und warst sofort drin?
Ja, ich hatte das gespielt, ich bin ja auch relativ spät erst dazugekommen.
Nach Tobis Empfehlung, oder?
Tobi und David haben da kontinuierlich drüber geredet bei Giga. Und da habe ich dann irgendwann, ich hatte, glaube ich, Urlaub 2 Wochen und habe diese 2 Wochen bin dann nirgendwo hingefahren, sondern hatte gedacht, okay, ich bleib in Berlin, ich chill einfach hier. Und da habe ich gedacht, ich spiele jetzt Dark Souls und das hat dann auch direkt mich komplett gepackt. Also Dark Souls ist da für mich einfach ein großartiges Spiel. Demon's Souls hat das nicht geschafft. Demon's Souls hatte ich nämlich vorher auch gespielt. Mhm. Ich hatte mir Demon's Souls, glaube ich, zum Launch gekauft, also zum Release, als es im Westen erschien.
Bei mir war das tatsächlich auch so. Ich habe gehört, wie gut das sein soll. Genau. Hab das dann gespielt, noch bevor wir Dark Souls gespielt haben. Super. Und das war auch das Gleiche. Ne? Aber
ich habe die Black Edition mit so einem kleinen Guidebook dazu.
Die habe ich auch. Cool. Und das hat dann nicht funktioniert. Einfach, weil ich glaube, weil da ist so der Kontext wichtig, die Intention des Spiels, die du kennen musst. Du musst in dieser Stimmung sein, du musst dir aber auch darüber bewusst sein, worauf du dich einlässt. Weil wenn du das alles nicht tust, dann wirst du vom Kopf gehauen und denkst dir, das ist nicht diese Art von Spiel.
Für seine Zeit war es ja ein sehr eigenartiges Spiel.
Ja, genau.
Alle anderen, also Spiele waren zu der Zeit einfach was komplett anderes.
Genau, auf jeden Fall.
Und es kommt vielleicht noch erschwerend hinzu, finde ich zumindest, und sollte an der Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass Dark Souls meiner Ansicht nach gewisse Sachen auch immer noch besser macht als Demon's Souls.
Bin ich ohne Frage
bei dir, der Zugang. Bei mir, Demon's Souls, ich habe Demon's Souls bis heute nicht durchgespielt. Ich habe die meisten anderen
Souls-Spiele. Der Einzige, der Demon's Souls durchgespielt
hat. Das bis zum vorletzten Boss gespielt und dann war der mir zu schwierig, als ich vor 4-5 Jahren das mal gemacht habe.
Bei mir ist die Sache, ich finde, bis heute, Demon's Souls macht ein paar Mechaniken, die es, das Spiel ist ein Arschloch manchmal. Sowas wie die Welttendenz oder sowas. Das war übrigens hilarious. In der Black Edition war, wie gesagt, dieses kleine Guidebook. Das war in so einem komischen Querformat. Und da war jetzt machen wir mal ein paar Schritte am Anfang für den Spieler, damit das Spiel einfacher wird. So, im Nexus geht ihr jetzt einfach mal 30 Mal nach oben und lasst euch zum Tode stürzen.
Ja,
stand das da echt?
Ja, das ist super. What? Und dann so, als nächstes gehen wir in, ich weiß jetzt nicht mehr.
Apropos Machtgefühl.
Liebe Demon's Souls-Spieler, bitte verzeiht mir, dass ich jetzt nicht weiß, welche Welt das ist. Ich sag jetzt einfach mal, Welt 3-3 und rennen da einfach nur durch, an allen Gegnern vorbei, zu dieser einen Stelle, weil da liegt ein Falkion +1. So, und ich so, was? Also erstmal, wie kann ich als erstes in Welt 3-3 gehen? Wieso kann ich in die dritte Welt zuerst und davon in den dritten Abschnitt? Wieso laufe ich an Gegnern vorbei und was ist das Tolle an dieser Waffe? Keine Ahnung. Und so ist dieser Guide aufgebaut. Die Schritte da drin sind richtig, wenn du dir den Anfang erleichtern willst. Ja. Aber das verstehst du nicht. Warum habe ich mich gerade 30 Mal zu Tode gestürzt? Was passiert? What is happening?
Dazu muss man ja auch sagen, die Spiele sind ja auch, also mal abgesehen davon, dass sie schwer sind und anspruchsvoll, sie sind ja auch sperrig.
Ja.
Und das macht sie dann auch anspruchsvoll, aber teils aus den falschen Gründen.
Ja.
Weil auch die Dark Souls-Spiele, später wurden sie dann deutlich besser darin, aber auch das erste Dark Souls und so, die, bestimmte Sachen werden dir einfach nicht erklärt. Und das ist dann eine andere Quelle für potenziellen
Frust. Ja, sie sind kommunikativ sperrig, sie sind auch technisch sperrig. Also vor allem die frühen Einträge und Dark Souls 2.
Mittlerweile kann man Demon's Souls ziemlich gut auf dem Emulator zocken, auf dem PC, und kann es auch modden mit verschiedenen. Das ist ganz cool. Ist cool.
Hier ist die Sache, was mich und Dark Souls angeht. Wie gesagt, Demon's Souls habe ich nicht durchgespielt. Ich habe Dark Souls 1 durchgespielt. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Und ich weiß nicht, wie es letztendlich geklappt hat, wie der Knoten geplatzt ist. Ich erinnere mich nicht. Ich habe Dark Souls 2 durchgespielt, allerdings nicht die DLCs. Die hatten diesen unheimlichen Sprung an Schwierigkeit irgendwie. Und da habe ich gesagt, ich grinde jetzt nicht irgendwie Levels und Ausrüstung und sowas, bis ich hier klarkomme, fuck das. Also ich habe die DLCs von Dark Souls 2 nie gespielt. Ich habe Dark Souls 3 gespielt mit DLCs durch. Ich habe Bloodborne gespielt. Und trotzdem bin ich bis heute nicht richtig drin, habe ich den Eindruck. Diese Spiele erfüllen mich. Ich merke das, wenn andere Leute über Dark Souls oder über Soulsborne oder wie auch immer man das Genre jetzt nennen will, wenn andere Leute darüber reden, wie sie das erfüllt und dieses Spiel gibt eine Erfahrung wie keine andere und so ein Gefühl, so ja, das Triumphgefühl, einen Boss zu besiegt haben, und das hat bei mir nie funktioniert, noch nie.
Interesting.
Es ist bei mir, ich habe das glaube ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, aber ich wiederhole es durchaus, wenn ich einen Boss in Soulsborne besiege, ist es, als ob mir ein Zahn gezogen wird, der geschmerzt hat. Das ist Erleichterung.
Genau, ja.
Das ist krass. Es ist einfach dieses, ich atme dann durch und das erste Geräusch, was ich mache, ist nicht ja, sondern das erste Geräusch, was ich mache, ist oh, endlich. Das ist das, der Effekt bei mir. Und also haben die Spiele, ich liebe die Spiele auf sehr vielen Ebenen, auch auf dieser tatsächlich. Ich mag die Bosse, ich finde es cool und ich bereue bis heute, dass mir noch ein paar Bosse fehlen, weil ich den noch mit Summons gemacht habe. Aber das ist nicht das, was bei mir letztendlich geklickt hat. Was bei mir geklickt hat, war die Welt, die Atmosphäre, die Stimmung. Und dann, als ich es entdeckt habe und ein bisschen diese ganzen Puzzlestücke entdeckt habe, auch die Lore. Ich glaube zwar, dass die Lore großenteils davon liebt, dass das Team einem so Fetzen hinwirft, die dann zur Interpretation freigelassen werden. So. Also ich glaube, viele der Interpretationen sind einfach nie so intendiert worden, sondern sind einfach Masche. Aber von mir aus macht die ganze Sache nicht weniger reizvoll. Aber der Punkt ist, wenn es um die Herausforderung geht und die Schwierigkeit, die berühmte Schwierigkeit, die berühmte Souls-Schwierigkeit, das hat bei mir nie hundertprozentig funktioniert. Und ich habe, und daran liegt zum Beispiel auch, da wären wir wieder beim Thema, was macht Schwierigkeit versus Machtgefühl mit dem eigenen Spielverhalten? Ich habe kein einziges Souls-Spiel, glaube ich, so wirklich zweimal durchgespielt. Ich spiele die immer einmal durch, schließe sie ab und das war's. Und dann nach ein paar Jahren packt es mich vielleicht mal wieder oder so. Aber auch dieses, ich starte jetzt ein New Game Plus, alle Gegner haben mehr Leben. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist so, ja, oder probier doch mal einen anderen Spielstil aus. Ja, so geil fand ich das Kampfsystem jetzt auch nicht. Weißt du, so. Und auf dieser Ebene funktioniert Souls für mich. Es funktioniert, sonst würde ich es nicht spielen und durchspielen und sowas, aber es funktioniert bei mir lange nicht so gut wie bei anderen Leuten.
Normalerweise ist es ja auch so, dass du dich halt irgendwie verbeißt an diesen Bossen und an den Spielmechaniken, das dann lernst, und wenn du den Boss dann gemeistert hast, soll das ja Machtgefühl geben, und bei dir war es dann Erleichterung. Deswegen funktioniert dieser Belohnungsrhythmus da vielleicht nicht so, wie es gedacht ist. Mhm. Aber der Rest scheint ja dann genug zu motivieren, dass du die Spiele zumindest durchspielst. Und sie haben ja Mechaniken wie eben die Summons, außer jetzt Sekiro.
Manchmal spiele ich es auch nicht nur durch, manchmal töte ich auch einfach 300 Ratten, bis wir 55 Humanity zusammen haben, um nur mal ein wahlloses Beispiel zu nennen.
Ein ganz unabhängiges Beispiel. aber das finde ich so interessant, weil bei mir ist das Machtgefühl so von Boss zu Boss fast unterschiedlich. Also ich habe auch diesen Moment, und das kann sein, dass das einfach ein bisschen Abnutzungserscheinung des Konzepts Souls-like ist, weil wir davon inzwischen einfach schon eine ganze Menge Spiele hatten und die sich alle sehr ähneln. Oder dass es einfach manchmal auch zu weit geht, weil ne, ich nenne gerne Sister Frieda aus dem Dark Souls 3 DLC.
Ich weiß nicht, was dein Problem ist.
Das ist für mich too much. Daran habe ich dann keinen Spaß mehr. Das ist dann einfach nur noch zu viel, okay, ich muss jetzt hier eine Phase auswendig lernen, und das kostet mich einfach nur noch Zeit, ohne dass ich denke, dass mir irgendwas gegeben wird an, oh ja, krass, diese Herausforderung zu meistern, das habe ich ja noch nie erlebt. So. Und klar, sie spielen da manchmal ganz nett mit, ne? Diese Verarschung von wegen, hey, du hast den Boss besiegt, guck mal. Und dann steht sie wieder auf. Und das ist ein cooler Moment, das auf jeden Fall. Aber danach finde ich es halt nicht mehr cool, dass ich die erste Phase trotzdem jedes Mal nochmal machen muss. Also darauf hätte ich gern verzichtet. Und in Sekiro hatte ich genau das gleiche Gefühl beim Endgegner. Wo ich zum einen dachte, der Endgegner hat mir nichts wirklich Neues geboten, was ich vorher noch nicht gesehen habe in den Souls-like-Spielen. Und er hat sich gezogen, weil einfach das, was ich machen musste, um zum interessanten Part des Kampfes zu kommen, immer zu lang gedauert hat. Und da finde ich, das ist so auch so ein schmaler Grat, der ja auch dann von Person zu Person anders aufgenommen wird. Mir geht's jetzt so, andere Leute sagen, nee, das ist perfekt, ich liebe das so, wie es ist, wie in Sekiro, und das ist vollkommen okay. Aber was Sekiro bei mir geschafft hat, ist wieder dieses, okay, ich habe diese Herausforderung, es ist ein sehr anspruchsvolles Spiel, und wenn ich diese Herausforderung meiste, dann fühlt sich das fantastisch an, weil du eben dieses Pariersystem hast und diese Samurai-Fantasie, dass du da im Zweikampf den Gegner meisterst und jeden Schlag vorhersiehst und dann den richtigen setzt.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Sekiro dieses Ganze, was ich gerade beschrieben habe, dieses Verhältnis von, es ist jetzt Blödsinn, das als Gegensatz darzustellen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dieses Kampfsystem und Atmosphäre und so, wie es bei mir gezogen hat, ne? Atmosphäre ganz primär, ja. Kampfsystem eher wenig. Mhm. So war die Motivation bei mir gelagert. Sekiro hat für mich im Kampfsystem einiges dazugelegt, was Motivation angeht. In der Atmosphäre und in der Lore und Worldbuilding und so weiter abgenommen. Ja. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich es bis heute nicht durchgespielt habe. Hm. Weil
du nach dem einen vor allen Dingen.
Ja, der originale Haken, der mich bei Souls wirklich reingezogen hat, das da war dann, dass mir das Kampfsystem nicht hundertprozentig lag oder sowas, war dann nebensächlich. Und dafür, oh cool, und was haben wir hier für eine Lore und was ist das schon wieder für eine coole Gegend, in der ich bin und so. Diesen Effekt hatte ich bei Sekiro nicht gar nicht, aber weniger.
Das finde ich doppelt interessant, weil bei Nioh hat es ja funktioniert. Und bei Nioh war es ja bei dir, glaube ich, auch andersrum, ne? Wo es von Anfang an eher das Kampfsystem war. Und die Lore zweitrangig?
Ja, bis heute. Also das ist, ich spiele Nioh nicht wegen der Lore.
Genau.
So, oder wegen der coolen Geschichte. Atmosphäre oder sonst irgendwas. Da ist es, deswegen Nioh ist auch, ich meine, es wäre Blödsinn zu sagen, Nioh ist kein bisschen von Souls beeinflusst. Natürlich ist es das, aber es ist für mich eine sehr, sehr andere Erfahrung gewesen. Mhm. Sehr, sehr anders. Sonst ist es ja in vielerlei Hinsicht auch ein anderes Spiel. War es bei dir, Robin, der Gameplay-Haken, der am, also kannst du es überhaupt so trennen? Was bei Souls zuerst für dich gegriffen hat? War das bei dir mehr der Haken?
Ja, doch, das war auf jeden Fall das Kampfsystem, und das hat sich dann über die Jahre gedreht. Also, weil ich halt diese Lore so lieben gelernt habe. Also, wer meinen Dark Souls 3-Durchgang gesehen hat, der wird halt sehen, die besten Momente für mich in diesen Spieldurchgängen. Einige Bosschen waren schon echt super. Aber ich glaube, was mir am meisten in dem Kopf geblieben ist, sind so Momente, wo ich Verbindungen in der Lore hergestellt habe. So
Realisierung.
Vor allem eine der Realisierungen nach dem Nameless King. Das war einer der coolsten Momente, weil du
Das ist der Origami-Keller, ne?
Das ist der Origami-Killer, cool, endlich wissen wir es. Was dieses Spiel da halt für mich geschafft hat, ist dieses Machtgefühl durch Herausforderungen in die Erarbeitung der Geschichte einzubauen. Mhm. Weil ich halt Sachen über diese Welt herausgefunden habe, von der ich glaube, dass sie viele andere Spieler nicht zusammen connected haben. Und das war eine direkte Konsequenz daraus, dass ich so viel Zeit daran investiert habe und recherchiert habe und in der Freizeit mir dazu angeguckt habe, dass ich dann schließlich in Dark Souls 3 selber die Connections machen konnte, die ich bei Dark Souls 1 und bei Dark Souls 2 und bei Demon's Souls mir noch immer danach dann durchschauen musste. Und das war bei Dark Souls 3 das erste, oder bei Bloodborne auch, das war bei Dark Souls 3 das erste Mal, dass ich so dieses Gefühl hatte, ich habe das gerade selbst mir zusammensetzen können. Mhm. Und da hat es dann geschafft, so dieses Machtgefühl durch Herausforderungen in das Verstehen der Geschichte
einzubauen.
Wissen ist Machtgefühl.
Oh,
Wissen ist Machtgefühl.
Das war der Podcast. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das hätte die Headline sein müssen, wenn wir noch Texte produzieren würden. Ich wollte sagen, es gibt einen Moment, in dem ich bei Souls auch Machtgefühl empfinde. Und das ist, wenn ich das erste Mal irgendein Soulsborne-Spiel spiele, aber wirklich nur beim ersten Spieldurchgang und einen Boss im First Try schaffe. Das ist der eine Moment, weil hier denke ich mir.
Deswegen mochte ich Dark Souls 3 so gern.
die Sache ist die, wenn mir das häufiger passieren würde, dann wäre vielleicht meine Wahrnehmung der Souls-Spiele eine ganz andere, aber ich bin nicht sehr gut in den Souls-Spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch in Spielen, die von Soulsborne inspiriert wurden und so, also in ganz Nioh 1 hatte ich einen First Try, glaube ich. So. Und in Soulsborne passiert es auch nicht so häufig. Mein frustrierendster Moment in der ganzen Dark Souls-Trilogie war Dancer of the Boreal Valley. Oh Gott. Das ist, weil ich erzähle die Geschichte, ich erzähle sie nochmal, weil warum nicht? Ne? Also, da waren wir in diesem brennenden Raum. Und ja, ich hatte sie halt, ich hatte sie runter, bis es hätten noch zwei Schläge gefehlt und dann bin ich falsch gerollt.
In deinem ersten Versuch?
Ja. Okay. Ich hatte sie runter, es hätten noch zwei Schläge gefehlt und dann bin ich so gerollt, dass ich zwischen ihr und einer Säule eingeklemmt war. Und dann Kamera so, dass ich nichts mehr sehen konnte und dann ich nur auch auf, ich weiß nicht mal, wo ich gerade bin, Dodge-Taste gehämmert, sonst irgendwas, dann kam eine von ihren tollen Pirouetten und dann war ich tot. Nee, also die, in solchen Momenten funktioniert vielleicht so eine Art Machtgefühl und vielleicht ist das bei mir so, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich das Spiel auf seine Intended Art spiele sozusagen und merke, ich bin besser als das Spiel oder so, dann glaube ich, passiert das bei mir. Es passiert nicht, wenn ich ein Echtzeitstrategiespiel auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad stelle und dann, ja, wie gesagt, ihr seid programmiert, um mich gut fühlen zu lassen. Also, naja.
Aber es funktioniert ehrlich. Ja trotzdem. Bei vielen Leuten greift das ja dann nicht. Also für die ist das dann langweilig.
Es ist anders. Es ist eine andere Art von, und ich habe gerade drüber nachgedacht, vielleicht gibt es tatsächlich auch eine Ebene, auf der diese ganze Sache funktioniert, ohne dass Action im Spiel ist. Weil ich gerade drüber nachdenken musste, ich hatte kürzlich in meinem Stream Danganronpa gespielt.
Oh.
Und
Was
passiert
ja.
in einem narrativ getriebenen Spiel, wenn du Twists voraussehen kannst? Schlägst du das Spiel nicht in gewisser Weise auf seiner Ebene? Weil ich habe jetzt Twists nicht vorausgesehen, aber ich habe ein paar Sachen erraten. Und zwar relativ früh. Mhm. So früh, dass Dobsy gesagt hat, irgendwie in der zweiten Folge hat er einen der letzten Twists des Spiels erraten, zufälligerweise und so. Und ich meine, das war in dem Fall wirklich nur Zufall, das war keine informierte Meinung oder okay, so. Aber ich habe halt drauf geguckt und dachte mir, das ist irgendwie, da war eine kleine Auffälligkeit und zufälligerweise hat die mich genau gedanklich zu dem geführt, was am Ende passiert. Und das ist interessant, kann man ein Spiel narrativ schlagen? Kann man Machtgefühl in die Richtung, was weiß ich, du hast vorhin Selbstwertgefühl bei Counter-Strike irgendwie so mit eingebracht, ne? Ob man Selbstwertgefühl aus Spielen und Erfolgen in Spielen, wenn man schlauer ist, sag ich jetzt mal, als ein Spiel also, oder was vorhersehen kann, kann man da aus Machtgefühl?
Ich meine, insofern wäre es in Adventures vielleicht auch möglich, ein Machtgefühl zu bekommen, wenn du einen Puzzle schon vorher Witness, kommt Witness. Das jetzt?
Das ist genau. Die Definition für mich von The Witness.
Ja. Aber auch das ist ja, finde ich, einer der Gründe, weshalb dann so Spiele wie Heavy Rain so frustrierend werden, weil du nicht diesen Moment haben kannst. Er wird dir aktiv vom Spiel genommen, weil es keinen Sinn ergibt, weil dich das Spiel belügt. Und das macht ja einen Murder Mystery so unbefriedigend, weil das ist ja ein großer Teil des Reiz an solchen Geschichten, dass du selbst das Puzzle vor dir hast, wie der Ermittler in der Fiktion und die Teile zusammensetzen kannst. Deswegen haben Robin und ich gerade so viel Spaß an Eidesomnium Files, weil wir die ganze Zeit Theorien uns gegenseitig an den Kopf schmeißen.
Oder der umgekehrte Effekt ist dann, du bist nicht drauf gekommen, aber du hast diesen Aha-Moment und dann denkst
du und das
denkst
ist befriedigend.
Dir,
jetzt ergibt alles Sinn.
Richtig. Alles klickt plötzlich. Mhm. Das ist natürlich auch da, Heavy Rain, ich glaube, da sind wir uns verhältnismäßig einig, funktioniert auf der Ebene nicht so richtig gut für uns. So könnte man es auch ausdrücken. Aber ist das miteinander verwandt? Würdet ihr sagen, das ist auch eine Form von Machtgefühl? Oder ist das vielleicht nochmal psychisch eine ganz andere Nummer?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Gleiche ist. Also ich würde da The Witness tatsächlich auch mitzählen, mit seinen Rätseln und seinem Verstehen, wie diese Welt funktioniert.
Dass du dann einen anderen Blick entwickelst und an ein neues Puzzle rangehst und schon diesen
geschärften Blick hast? Genau, dass ich da halt lerne und wenn ich das Gefühl habe, ich habe schneller gelernt, als vielleicht das Spiel das für mich vorgesehen hat oder dass ich jetzt Dinge an einer anderen Stelle verstehe, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie zu verstehen gibt, weil ich dachte, das wäre einfach nur etwas, was halt da ist. Mhm. Da wird das halt losgelöst vom Konflikt und vom Fail-State und das ist was unglaublich Schwieriges, weil wodurch du natürlich vor allen Dingen Machtgefühl erzeugst, ist, dass du einem Fail-State entgehst und diesem Fail-State sogar irgendwie ins Gegenteil umkehrst, dass du irgendwie ja fast schon das Spiel in einen Fail-State bringst, weil du das so crushst. Und das gibt's ja bei vielen Rätselspielen nicht, also natürlich jetzt mal so LucasArts Adventures ausgeklammert.
War das Sierra? Bei den Sierra Adventures
ausgeklammert. Sierra Adventures, ja. Sorry. Ja, ja. Da ist das natürlich erstmal ungleich schwerer, so ein Machtgefühl zu erzeugen, wenn es erstmal keine Bestrafung dafür gibt, wenn du es halt nicht schaffst, außer halt, dass du nicht weiterkommst. Ja. Und das war halt, glaube ich, eine der zentralen Sachen, die mich an The Witness so begeistert haben, dass ich mich wirklich wie der klügste Boy in der Hood gefühlt habe und wirklich wie so ein wirklich mächtiger Wissenschaftler fast schon in dieser Welt von The Witness und du einfach Rätsel gelöst hast, von denen du vor 20 Stunden nicht mal im Ansatz verstanden hättest, wie das funktionieren sollte.
Hast dich selbst von außen beobachtet und dein Kopf war so riesengroß angeschwollen.
Es war selber ein
Brainiac.
Oder wie dieses Meme, wo das Gehirn immer mehr leuchtet mit
dem Schritt. Genau.
So irgendwie. Übrigens, der gegenteilige Effekt funktioniert psychisch auch, ne? Das ist das, was ich immer bemängle an Ace Attorney, wenn das Spiel einen Twist bringt, der extrem absehbar, für mich zumindest, ist jetzt davor. Und dann die Figuren, ich frage mich, wohin das führen könnte. Und du so, oh, Jesus Christ. Und dann kommt es raus und alle, what? Und du sitzt vor allem DS oder was, welcher Konsole auch immer und denkst, ja, oh, Jesus, kommt. Macht einfach weiter.
Genau. Also das,
und ich respektiere mal, wenn Spiele kein Bromborium draus machen, sondern wenn Spiele dann einfach nur, wenn zum Beispiel dein Hauptcharakter auch sagt, ja, das habe ich 3 Meilen gegen den Wind gerochen. Ja. Und ich so, oh, cool, ja, du bist mir sofort sympathisch.
Deswegen ist es halt auch da ein Balanceakt, vor dem ich sehr viel Respekt habe, wenn der dann so funktioniert. Aber ich finde es ganz witzig, dass wir jetzt bei so Rätselspielen angekommen sind, weil das allererste, woran ich immer denke, wenn ich das Wort Machtgefühl höre, sind eigentlich so Spiele wie ein Prototype oder Infamous. Mm. Und über die haben wir noch gar nicht geredet. Mm. Weil ich finde, das Ziel dieser Spiele ist ja teilweise das Machtgefühl, weil du ein Superheld bist mit Superkräften.
Definitiv,
und eben dieses Gefühl übermittelt bekommst. Und ich finde, es funktioniert auch ganz oft wunderbar, wenn du wirklich Blitze oder sonst irgendwas auf deine Gegner schleuderst oder sie halt zerschnetzelst in Prototype, wo sich dir auch relativ wenig entgegenstellt. Und ich finde immer, wenn diese Spiele dann herausfordernd werden, da kann ich mich an Infamous an manche Stellen erinnern, dann sind das immer eher so die Sachen, ja, okay, ist jetzt ein Bullet-Sponge-Gegner.
Ja. Oder halt, du wirst in irgendeiner Art und Weise der Herausforderung zugeschnitten, weil du nicht mehr die Skills hast, die du vorher hast.
Ja, genau, oder sowas.
Das wird ja auch oft gemacht.
Ja.
Es gibt auch, übrigens, was auch witzig ist, wir haben noch beim Thema Machtgefühl haben wir noch nicht mit einem Wort das Genre God Game erwähnt, was ja eigentlich
Stimmt, das geht auch noch in die
ultimativ Richtung. Machtgefühl vermitteln müsste.
In aber Black and White kleine Menschen in die Hand nehmen und ins Wasser schmeißen.
Ja, oder in Populous oder in diesen ganzen Spielen so, wo Menschen wortwörtlich nur Ameisen
für die sind. Oder die Sims oder sowas.
Also, aber das ist vielleicht nochmal was anderes. Also, weil in solche Spiele wecken in mir eher ein Schutzbedürfnis oder so. Ich möchte dafür sorgen, dass es denen gut geht. Es ist vielleicht eher Verantwortungsgefühl an dieser Stelle.
Ja.
Weil hier besteht kein Konflikt, es sei denn, du machst einen. So, das sind halt arme, kleine, wehrlose Viecher, die dir nichts wollen. Genau. Und du könntest halt so ich wollte gerade noch auf irgendwas hinaus bei Superkräften und sowas, aber ist mir gerade entfallen.
Dang it.
macht aber auch nichts.
Ich hätte,
macht.
Ich hätte noch mal in eine ganz andere Richtung noch mal kurz, weil mir ist gerade ein Vergleich zwischen zwei Spielen eingefallen, der so schön irgendwie die Ambivalenz von mir da zeigt und ich glaube, die ja für uns alle so ein bisschen gilt, wie unterschiedlich halt die Suche da ist, ob wie sehr man nach Machtgefühl sucht oder nach Herausforderungen hier von Spiel zu Spiel. Weil es gab auf der einen Seite bei mir Rocket League Online, was ich sehr, sehr viel auch online gespielt habe. Und da war ich auch echt ziemlich gut drin. Und da hatte ich Freude dran, Leute online zu besiegen, gerne hoch.
Je länger dieser Podcast geht, umso mehr fallen Robin doch extrem viele kompetitive Spieler ein, die er länger gespielt hat.
Aber da gibt es auch einen kleinen Twist an der Sache bei Rocket League. Weil bei Rocket League war es halt so, dass ich dann nach dieser einigen Zeit, weil ich dann, ich glaube, dann immer auch Ranked gespielt habe, ich weiß nicht mehr ganz, wie das funktioniert mit dem Matchmaking. Auf jeden Fall bin ich dann immer gegen bessere Spieler angetreten und da gab es halt einen sehr klaren, bei mir eine sehr klare Skill-Ceiling, weil irgendwann einfach die Leute angefangen haben, durch die Gegend zu fliegen ununterbrochen, die Bälle aus der Luft zu schnappen, während vorher es immer so war, die Leute warten immer, bis der Ball runterkommt und dann reagieren sie da drauf. Und das habe ich halt auch so gemacht, aber war dann da ganz gut drin. Aber als ich dann diesen Punkt erreicht habe, wo dann die wirklichen Pro-Gamer loslegten und einfach, bevor ich jemals den Ball sehe, den schon 3-mal übers Feld gehauen haben, weil sie durch die Luft fliegen, da habe ich dann sehr klar gemerkt, okay, ich habe aber auch bei mir keinerlei Interesse daran, diese Region zu erreichen, weil da würde ich jetzt, bisher war das so smooth sailing, so ich hatte so eine, so ich wurde so nach und nach besser und das war ohne viel Aufwand und jetzt müsste ich aktiv Aufwand betreiben und dann war ich irgendwie raus. Auf der anderen Seite, was komplett anders ist, ist die Formel 1 2019, jetzt mal ganz aktuell, weil das habe ich jetzt auch so 10 Stunden online gespielt.
Er hat es geschafft, er hat es einfach geschafft. Ja, wir reden über Machtgefälle, wir reden über Formel 1.
Weil da ist halt das komplette Gegenteil. Weil wenn ich dort einfach nur Machtgefühle an die Hand bekomme, wie ich das in Rocket League oder sowas bekommen würde, dann habe ich da absolut gar keinen Spaß dran. Mhm. Das heißt, wenn ich in einem Rennen fahre und ich merke, ah fuck, ich bin deutlich besser als die hinter mir und ich habe innerhalb von 4 Runden 10 Sekunden Vorsprung, dann gehe ich aus dem Spiel einfach raus. Dann beende ich das Spiel. Weil dann würde ich halt noch 10 Runden dieses Rennen vorbeifahren, am Ende mit 2 Minuten Vorsprung gewinnen und dann habe ich da kann ich auch Zeitfahrt machen. Das läuft das gleiche hinaus für mich. Was ich da wirklich suche, ist ein Feld, wo ich Leute habe, die besser sind als ich, weil das ist auch, also die finde ich auch in aller Regel, das ist eine echte Ausnahme, dass ich mal in einem Spiel bin, wo ich der mit Abstand Beste bin. Das ist mir 1-2 Mal passiert. Aber wenn ich halt einen 20-Mann-Server finde, wo irgendwie 10 Leute auf meinem Status sind, 5 schlechter und 5 besser, das ist für mich das absolut Geilste. Weil ich dann halt, wenn ich dann auf den 3. Platz fahre oder auf den 2. Platz sogar oder so, dann fühle ich mich halt richtig großartig danach. Und wenn ich irgendwie rauscrashe oder 10. werde oder 11. werde, habe ich trotzdem Spaß, weil ich im Zuge dessen trotzdem mit Leuten kämpfe auf meinem Niveau, so wie das, glaube ich, auch bei dir bei Mortal Kombat dann ist.
Wollte ich gerade sagen, du kannst 1-1 dann die Spiele, die du gerade genannt hast, austauschen, sowohl Rocket League als auch Formel 1. Und auf mein, was ich vorhin über Mortal Kombat meinte, ne, dieses, ich will jemanden auf gleichem Niveau, stompen macht keinen Spaß und so weiter und so fort. Und gleichzeitig aber auch, ja, da ist dieses Skill-Ceiling, durch die ich auch nicht durchbrechen werde und wo ich auch Zeit investieren müsste, die ich nicht gewillt bin zu investieren. Aber ja, also ich kann das, meine Güte, ich habe es geschafft, mich dir verständlich zu machen, obwohl ich von Kampfspielen geredet habe und du mir, obwohl du von Rennspielen geredet hast.
Ich bin so verwunden. Ich fasse kurz dein Knie an.
Wollen wir einfach hierher, hinterher mal verschwinden? Und
schlafen?
Und einfach mal ein bisschen Sex. Weil das ist, wie hier Grenzen überwunden werden in diesem Podcast.
Ist unglaublich. Der Palästina-Konflikt steht kurz vor der Auflösung, Leute.
Wir geben der einen Seite Mortal Kombat, nein, warte, das ist vielleicht in dem Moment nicht gut. Das ist keine gute Idee. Ich wollte, bevor wir ich nehme an, wir sind so langsam, aber sicher zeitlich auch. Aber ich wollte eine Sache noch anmerken. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch selbst kennt oder aus Freundschaft. Vielleicht war das auch nur bei mir so, weil ich noch ein paar Jahre älter bin als ihr. Es gab mal ein Spiel namens Soldier of Fortune.
Den zweiten Teil habe ich noch mitbekommen.
Ja.
Ich habe den ersten Teil mitbekommen.
Und die Sache ist, Soldier of Fortune hatte damals eine ziemlich intensive Gewaltdarstellung. Eigentlich für heutige Verhältnisse auch noch, bloß Technik ist halt nicht so gut gealtert.
Aber
so.
Eigentlich ist es für heute auch noch ziemlich krass.
Ja, ja. Und ich kannte mehr als eine Person, ich tatsächlich eher weniger, aber ich kannte mehr als eine Person, die in regelmäßigen Abständen das erste Level von Soldier of Fortune und nur das erste Level, das war ein U-Bahn-System, U-Bahn-Tunnel, eingeschmissen hat und so halb zum Abreagieren und halb aber eben, glaube ich, auch aus dem Wunsch heraus Machtgefühl zu entwickeln oder sowas, sich da durchgeballt hat. Irgendwann kannte man die Platzierung der Gegner, es war nicht besonders schwer oder sowas. Es ging explizit nicht um die Herausforderung. Es ging teilweise sicherlich um, ja, so Aggressionsbewältigung und so, aber teilweise ging es auch darum, okay, ich mache die jetzt mal alle rund. Und das wollte ich noch fragen, gibt's sowas für euch, gibt's sowas, wo ihr sagt, wenn ich wirklich mal mich wie der stärkste Motherfucker der Welt fühlen will, gibt es da ein Go-To für euch? Gibt es da irgendwas, was ihr einschmeißt oder etwas, auf das ihr immer wieder wartet, wo ihr in der Spieleszene immer wieder drauf wartet, oh ja, das ist wieder mal genau was für diese Empfindung.
Also das gibt's ja. Das für mich Doom und Doom Eternal demnächst.
Gut, schönes Beispiel. Genau, ja. Sehr schön. Bei mir war das ganz lange Zeit, jetzt auch schon lange nicht mehr, aber ganz lange Zeit ganz klassisch GTA. GTA.
Autostapeln, Raketenwerfer.
Ja, oder sonst irgendwas. Also wirklich, das hat bei mir schon mit GTA 2 angefangen. Das stimmt, da hat es so viel Spaß gemacht, einfach mit Autos eine Straßenbarriere aufzubauen, die alle zum Explodieren zu bringen und dann kommen halt nach und nach andere Autos reingefahren und irgendwann die Polizei und dann kommt ein Panzer, den du dir klauen kannst und damit kannst du dann durch die Stadt fahren und alles platt machen. Das war total befriedigend und das habe ich dann in GTA 3 gemacht, in Vice City gemacht, in San Andreas gemacht, GTA 4 gemacht, GTA 5 gemacht. Und in GTA 5 hat es dann am meisten noch nachgelassen, weil irgendwann kommst du auch so in die Region, wo ich dann fast ein schlechtes Gewissen dafür kriege, obwohl ich weiß, dass das halt alles, ne, ist halt nur ein Videospiel, who cares. Aber trotzdem fühlen sich halt manche Sachen dann so real an, gerade in GTA 4 und 5, wo halt die Animation, ne, mit der,
Rage?
Naja, wie heißt die? Euphoria.
Euphoria war es.
Das alles so realistisch aussehen lässt, wo es dann halt schon so, ja, fühlt sich schon gut an, aber.
Aber ich fühle mich nicht gut dabei. aber ich verstehe das total. Also sowohl die moralische Zwickmühle, in der du da bist, als auch das Gefühl. Für mich hat das interessanterweise, es gibt ja ganz viele Leute, die zum Beispiel GTA so spielen. Ich habe GTA 1, glaube ich, so gespielt, aber dann später nicht mehr. Mhm. Ich spiele Open-World-Spiele am liebsten an der roten Schnur entlang. Das ist interessant.
Kann ich auch verstehen.
Es ist ein ganz anderes. Und ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen gesagt, ne, also so Comp-Stomp in Echtzeitstrategie mag ich ganz gerne sowas. Und ich hau mir auch also ich hau mir auch mal in einem anderen Action-basierten Titel, hau ich mir mal eine leichte KI rein oder sowas und mach die einfach nur fertig.
Also bei Kampfspielen funktioniert es bei mir auch.
Was ich echt gerne mal wieder hätte, weil das für mich tatsächlich eine Mischung ist aus Machtfantasie und Spielwiese und dabei nicht so Open-World-Spielwiese, sondern eher kondensiert, aber dafür mit Inhalt gefüllt, ist was Aktuelles, was in die Richtung geht von den ersten Dead Rising-Spielen. Weil das ist sehr viel Spielwiese und gleichzeitig ist es aber einfach nur, hier hast du 10.000 Opfer und hier hast du ungefähr genauso viele Spielzeuge, mit denen du dieser Opfern rangehen kannst. Und die Opfer sind alle Zombie, mach dir keine Sorgen. Genau. So. Und dann kann ich, okay, don't mind if I do.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, aber auch für diese beiden Aspekte in diesem Podcast, weil Dead Rising beginnt halt, da hast du keine Machtfantasie. Einfach von Dead Rising, so die ersten Dutzend Stunden von Dead Rising, ist das ein Survival-Spiel. Da bist du immer überfordert, kannst nicht alle Leute retten, hast nur die wenigsten Tools, um zu kämpfen. Wenn du das erste Mal irgendwie ein Schwert findest nach x Stunden, ist das so ein richtiger, so ein mind-blowing Moment. Aber wenn du dann am Ende des Spiels, weil du ja auch mehrmals neu startest, dann mit Level 50 durch diese Mall rennst und halt diese ganze Health hast und so stark bist, dann hat sich halt komplett gewandelt. Und da bist du dann der krasseste Motherfucker, der mit dieser ganzen Mall aufräumen kann.
Du hast irgendeine kombinierte Waffe, die 5-mal explodiert, wenn du zuschlägst.
Also im ersten Teil noch nicht, aber im zweiten Teil ist es dann so. Und das ist eigentlich, da wandelt sich das Spiel komplett. Und ich glaube, das ist halt oft auch das, was beim ersten und beim zweiten Teil auch noch Leute halt vor den Kopf stößt. Dass es eben nicht die komplette Machtfantasie ist, die Dark Rising 3 und 4 von Anfang an sind, sondern
so ging's mir tatsächlich.
Es beginnt als wirklich recht anspruchsvolles Survival-Spiel.
Ja. Ich glaube, man bevorzugt vielleicht auch einen der beiden Aspekte oder vielleicht bevorzugt man auch gerade diese Entwicklung, die da drin ist. Ich persönlich mochte Dead Rising 3 spielerisch gerne. Ich hatte da von Anfang an Spaß mit, weil ich diese Spielwiese total mag. Aber als du gerade gesagt hast, dieser Kontrast oder dieser Entwickler ist mir wahrscheinlich das perfekte Spiel in meiner langen, jahrelangen Historie als Spieler klar geworden für genau diesen Effekt, nämlich Shadow of Rome. Shadow of Rome ist exakt zweigeteilt zwischen einem Action-Teil und einem Stealth-Teil. Mm. Und der Stealth-Teil, da hältst du einen Angriff, nicht mal einen Angriff aus, du stupst mit einem Angriff. Und das ist das zerbrechlichste und, seien wir ehrlich, technisch nicht beste Stealth aller Zeiten. Und andererseits hast du ein Kampfsystem, was dermaßen abartig und dermaßen geil ist, mit Blut und nochmals Blut, Grausamkeit, einem Punktebelohnungssystem. Und wenn du da das Kampfsystem drauf hast und so weiter, dann fühlt sich das auch richtig an und so. Und dieser Kontrast zwischen beiden. Ich kenne nur Leute, die Shadow of Rome mögen und sagen, ach, wär's doch nur der Gladiatorenteil. Weil das Stealth-System ist nicht besonders gut und so.
Mir ist jetzt auch noch ein Spiel eingefallen, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich diese Art Spiel mal angeschmissen habe. So ging es mir nämlich neulich, bevor Fire Emblem Three Houses rausgekommen ist. Hatte ich Bock auf Fire Emblem.
Ist es Galgan?
Und habe Fire Emblem Warriors angeschmissen.
Es ist Galgan, oder?
Es ist nicht Galgan. Das hast du mit Robin verwechselt. Und
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Fire Emblem Warriors oder generell halt die Musou-Spiele passen halt wunderbar in diese Kategorie, wo du einfach wie du bei Dead Rising gerade so treffend gesagt hast, Opfer vor dir hast, die halt gar keine Herausforderungen sind.
10.000 Soldaten, viel Spaß.
Genau, aber es fühlt sich so gut an, es hat sich auch in Fire Emblem Warriors wieder so gut angefühlt. Ich spiele das dann nur 20 Minuten oder sowas, aber die 20 Minuten sind dann genau das, was ich gerade brauchte. So dieses einfach nur mal sich durch so eine Monstermasse metzeln. Und das machen die Spiele richtig gut. In Berserk hat das auch Spaß gemacht, obwohl Berserk
das ist ein schlechteres
Spiel, diese Reihe, dieser Spiel, dieser Art von Spiel ist. In Hyrule Warriors hat das funktioniert. Bei mir hat bisher noch keines dieser Titel so eine richtig krasse Langzeitmotivation geweckt. Also so richtig reinsteigen tue ich da nicht. Aber für diese kurzen Sessions sind sie, finde ich, super.
Und deswegen, also bei diesen Spielen ist es halt auch super frustrierend, wenn dann Lubu oder das Äquivalent von Lubu irgendwann kommt, weil du Weiß nicht, bist du da auch ein bisschen drin? Weißt du,
ich habe Samurai Warriors 2 damals irgendwie 80, 100 Stunden gespielt, aber
ironischerweise
nur Dynasty Warriors nie so richtig.
Achso, ja, also in Dynasty Warriors oder in der Romance of Three Kingdoms ist Lubu halt der legendäre Krieger. Und deswegen ist er auch mimetisch geworden. Es gibt dieses Don't Pursue Lubu, wenn der das erste Mal auftaucht oder so, der kann ich vielleicht nicht one-shotten, aber one-two-three-shotten. Okay. Mhm. So. Und das ist dann an der Stelle, wenn mir das passiert in diesen Spielen, dann denke ich mir so, Alter, dafür spielt Donnie Dynasty, wo das wollte mich verscheißen.
Ja, genau.
So, aber das ist deswegen halt auch ein Meme so, du sollst ja gar nicht gegen ihn kämpfen. Renn einfach weg. An der Stelle ist genau diese Grenze, komm später zu ihm zurück. Mhm. Und das funktioniert dann auch.
Ja, ich hatte mir auch vor einiger Zeit Samurai Warriors 4.2 gekauft, was es ja gibt.
Auf der Switch?
Nee, auf PS. Also ich weiß nicht, ob es auf Switch gibt. Ich hatte mir was auf der PS4 gekauft. Und will mir auch dringend dann Samurai Warriors 8 mal da kommen ja immer noch gefühlt, also ist nicht so, aber gefühlt kommen immer noch neue Legendary, Extreme, Ultimate, Complete Versions davon raus. Weil das sind dann schon die die haben noch mal ein anderes Paket als die Spin-Offs. Auch wenn, also High Warriors liebe ich ja über alles, aber so ein Dynasty Warriors Kernspiel ist noch mal eine andere Hausnummer.
Definitiv. Ja, also ausgehend von dem ursprünglichen Thema dieses Podcasts würde ich für mich abschließend sagen, vielleicht ist die Tendenz, die ich glaube bei mir entdeckt zu haben, gar nicht so stark, wie ich vor diesem Podcast gedacht hätte, sondern es kommt, glaube ich, wirklich sehr auf verschiedene Faktoren an, auf das Spiel. Was will ich von dem Spiel? Will ich die Herausforderung oder will ich das Machtgefühl? Ich glaube nur, wegen solcher Beobachtungen wie zum Beispiel, wie funktioniert Dark Souls bei mir? Dass ich wegen solcher Beobachtungen sage, meine Tendenz ist vielleicht ein bisschen anders gelagert als bei zum Beispiel Leuten, denen Dark Souls an dieser Stelle mehr gibt. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch, denke ich, in diesem Podcast starke Gemeinsamkeiten zwischen unseren Tendenzen festgestellt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, und ja, es kommt natürlich auch immer aufs Spiel an und auch auf die Stimmung. Du hast gerade gesagt, ne, Dark Souls ist ja auch nichts für, das will man nicht jeden Tag oder so, genauso will man vielleicht nicht die beinharte Herausforderung jeden Tag.
Nee, also so Sekiro wie auch nicht jeden Tag spielen.
Nee.
Das ist mir dann auch too much.
Glaubst du wirst Total War auf normal spielen oder?
Oh, das ist schon ein gewaltiger Anstieg, ne?
Das ist wirklich eine interessante Frage, also weil du hast ja gesagt, dir ist aufgefallen, du hast dich das gefragt, wieso mache ich das eigentlich? Also bist du zum Schluss gekommen, so, nee, das ist einfach die Art und Weise, wie mir das Spaß macht, oder bist du zum Schluss gekommen, ich will das versuchen, finde ich einen anderen Weg, dass das ja Spaß macht?
Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, selbst wenn man bei sich beobachtet, dass einem dieses Stomping, dieses einfach nur, okay, easy und Plattern, dass wenn man feststellt, dass es Spaß macht, dass man sich einer Sache bewusst ist, nämlich, ob dir ein höherer Schwierigkeitsgrad Spaß macht, kannst du final wirklich erst beurteilen, wenn du es ausprobierst. Mhm.
Also
werde ich es ausprobieren.
Interesting.
Das ist, schön. Ich gelobe hiermit, dass ich das ausprobieren will. Und vor kurzem habe ich was ganz Ähnliches mit XCOM gemacht, weil ich habe XCOM vorher nie, wie wohl auch intended ist oder wie zumindest die Community es als so Ehrenmerkmal versteht, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit Iron Man gespielt. Und da habe ich kürzlich zum ersten Mal angefangen.
Das war Permadeath, oder?
Nee, Permadeath ist immer. Iron Man ist Safe Game. Also, ein Safe Game, das immer wieder übersprungen
wird. Permadeath kannst du auch ausmachen in XCOM. Sollte man auch dazu sagen.
In XCOM 2 kannst du Permadeath ausmachen?
Das ist doch.
Kann man?
Nicht.
Ich habe keine Ahnung,
ich bin mir relativ sicher, ich bin mir zu 80% sicher, ja, aber ich möchte da jetzt keine definitive Aussage.
Also, vielleicht.
Also, ein Fire Emblem kann man es auf jeden Fall ausstellen.
Ja, ein Fire Emblem auf jeden Fall. Naja, also, die Sache ist, so habe ich es zum ersten Mal vor kurzem gespielt und habe gemerkt, oh, das ist wirklich eine sehr andere Nummer. Du spielst anders. Du spielst das Spiel einfach anders. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spielgefühl auf Anhieb besser war, und ich weiß nicht, ob mein Ehrgeiz mich so weit treiben wird, dass ich so durchspiele.
Also bei mir ist ganz oft bei dieser Art Titel, und ich weiß, wir wollen eigentlich schon den Podcast beenden, aber
vor einer Stunde oder so.
Es fällt mir gerade noch ein, weil ich das bei Fire Emblem bei mir beobachtet habe, wo ich jetzt auch bei Houses wieder gesagt habe, nee, komm, ich spiele mal mit Permadeath, weil das ist ja, dafür ist die Reihe ja mal bekannt geworden, und irgendwann haben sie es mal ausgemacht für den Westen, so hat es sich zumindest angefühlt, oder zumindest optional gemacht, aber spielt es dann damit, und bei mir führt das dann nur dazu, dass ich, wenn ich in einer Mission bin und eine Einheit verliere,
ausmache,
sage,
Neuland.
Scheiße, ja, genau. Und ich lebe jetzt nicht mit der Konsequenz, weil ich mir dachte, den mag ich ja. Und dann denke ich mir, das ist so dumm. Eigentlich ist es doch dafür da, dass man dann mit den Konsequenzen lebt und dass das zu interessanten Spielentscheidungen führt. Aber es hat dann, da ist eine Überwindung notwendig, dann auch wirklich zu sagen, dann mache ich das auch so. Weil ich finde, wenn man es dann so spielt, dass man einfach neu startet, dann
braucht man es nicht machen.
Nee, dann braucht man es nicht machen. Dann ist es ja voll unbefriedigend. Ja,
das ist genau das, was der Ironman-Modus in XCOM halt macht. Ne? Also du
richtig,
hast ein Safe-Game und es wird immer wieder überschrieben. Und zwar in dem Moment, in dem es passiert im Wesentlichen.
Ich glaube, das bräuchte ich dann in diesen Spielen auch, damit ich wirklich durchziehe.
Und das ist, was ich dir raten würde, ist, probier es wenigstens mal aus, weil du wirst halt wirklich merken, du spielst anders. Ich spiele Houses, ich spiele es immer noch, ich bin nicht durch. Ich spiele Houses extrem sorglos und zu größten Teilen passiert nichts weiter. Ich verliere kaum mal Einheiten. Aber ab und zu mal doch, weil ich zu sorglos gespielt habe. Und das würde mir halt nicht, ich würde noch ungefähr doppelt so lange brauchen, wie ich jetzt momentan für Houses brauche, wenn ich es mit Permadeath spielen würde.
Ja.
Und so spiele ich dann halt auch XCOM. Ne? Jeder Zug will wohl überlegt sein. Genau. Denn wenn das jetzt ein Fehler war, dann ist dein Soldat, in den du 60 Stunden investiert hast oder so, weg. Und ja, das ist interessant. Aber das ist vielleicht auch nochmal der Reiz von Verwundbarkeit. Ist, glaube ich, nochmal ein separates Ding. Also wir haben gerade Machtgefühl versus Herausforderung war unser Thema heute. Und das der Reiz von Verwundbarkeit, zum Beispiel, was, glaube ich, eine Säule des Stealth-Genres ist, weil ohne Verwundbarkeit funktioniert zum Beispiel Stealth-Genre nicht, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich glaube, darüber könnten wir nochmal einen Podcast machen. Erst recht, wenn man merkt, wie wir hier von einem Thema ins nächste kommen.
Ja, man kann hier wirklich von Spiel zu Spiel gehen und das alles.
Robin, hast du rausgefunden, ob man.
Ich glaube schon, dass man es ausmachen kann.
Okay.
Ich konnte, aber ich habe jetzt keine eindeutige Antwort, aber so ein Kotaku-Artikel, wo jemand auch erwähnt, ich spiele mit Permadeath on. Was
dann muss es ja ein Off geben.
Und ich meine halt, ich habe es auch gespielt, ohne es anzuhaben. Aber du bist so ein Experte, ich traue mich jetzt eigentlich nicht, dir dazu widersprechen.
Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie damit meinen, dass halt ihr Iron-Man-Modus an ist, was halt bedeutet, dass jeder Tod, dass du nicht safe scammen kannst.
Genau,
du kannst halt nicht safe, oh, jetzt kommt ein riskanter Move, speichern, vielleicht neu laden oder so, das geht dann halt nicht mehr. Vielleicht ist das gemeint.
Ja.
Weil ich wüsste nicht, dass es eine Wiederbelebungsmechanik gibt oder so. Wie auch immer, führt an dieser Stelle zu weit.
Ich würde an dieser Stelle einmal ganz kurz dir Danke sagen, Leo, für diesen, weil du hast das war deine Idee und das war eine exzellente Führung dieses Podcasts mit den Fragen. Ich habe mich sehr wohlbehütet gefühlt. Das war exzellent.
Ich fühle mich dann immer so ein bisschen schuldig, weil ich will den ja auch nicht an mich reißen.
Nee, das war einfach gut.
Aber ich
dachte, ist okay.
Das war einfach gut.
Der Tom wieder. Ich habe vorhin mit dir genau dasselbe gemacht, ne? Das ist irgendwie. Ja, nee, ist in Ordnung, Leo. Mach doch.
Nee, ich fand das auch schön.
Okay, fuck it. I'm out.
Was war daran jetzt so lustig?
Das klang so.
Leo ist gegangen.
Das klang so real. Leo? So echt, Tom.
Nein,
so gar nicht gelogen.
Hä?
Nee, ich fand das auch schön. Du musst einfach an deiner Begeisterungsfähigkeit arbeiten.
Es ist einfach, ich kenne dich ja, Tom. Und ich weiß, dass das nicht sarkastisch gemeint war, aber es war halt.
Bei jedem anderen Menschen.
Robin macht so ein ausladendes Leo, ich möchte dir mal danken für das, was du hier getan hast. Und so. Und Tom so, ja, ich auch.
Das sind noch die Nachwehen von der Katzen-Mario-Show. Ich schieb's einfach da drauf.
Bist du denn jetzt bereit, hiernach noch eine Aufnahme zu machen? Wir haben nämlich heute noch was vor.
Oh ja, das auf jeden Fall. Genau, dann soll es das doch gewesen sein an dieser Stelle mit dieser Folge Hooked on Topic. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt Leo besuchen auf twitch.tv/thegermanguy und ihn unterstützen auf patreon.com/thegermanguy. Am Sonntag wird gerade ab 14 Uhr jede Woche Jade Empire gestreamt von BioWare, eins der Spiele, über die relativ wenig geredet wird, so im Nachhinein. Mass Effect und Knights of the Old Republic sind irgendwie immer Thema bei BioWare, aber Jade Empire zu selten.
Bestes Main Theme.
Bestes Main Theme. Hat auf jeden Fall ein gutes Main Theme,
ja. Es hat halt diesen Anfangsakkord, der extrem laut ist. Und jedes Mal, wenn du startest und dann eigentlich nicht mehr wirklich im Hauptmenü hängen bleiben willst, kommt dieses. und dann jedes Mal so, oh, okay, wow, ja, ich will einfach nur Loud Game machen oder Continue. Ist okay.
Das könnt ihr da schauen und Leo unterstützen. Uns unterstützt ihr ja bereits, wenn ihr das hier hört. Deswegen vielen
Dank
dafür.
Ich danke auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Ciao. Thank you.